Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7. Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line. 0800 80 5x5. Lateline.de.
Schönen guten Abend. Ups, heute ist ja der erste Montag im Monat. Das bedeutet, heute bestimmt ihr, worüber gesprochen wird. Also, wenn ihr reden wollt über unser Star für Baku, über Laktoseintoleranz, über Sex mit Tieren, das soll mir alles recht sein. Ihr müsst nur anrufen und ja, dann geraten wir schon ins Plaudern unter der 0800 80 5x5. Jetzt anrufen und irgendein Thema besprechen, von dem ihr meint, das soll mal im Radio besprochen werden oder da interessiert euch die Meinung des Moderators oder da braucht ihr Hilfe der Hörer. Die Gelegenheit habt ihr jetzt in dieser Sendung, die ja in weiten Teilen Deutschlands gehört wird. Also da hören schon einige zu, die euch möglicherweise helfen, euch zustimmen oder euch widersprechen können. 0800 80 5x5. Jetzt anrufen und gleich dabei sein, hier in der Late Line. Bis gleich.
Zuhören kann jeder. Mitreden auch. Kostenlos. Unter 0800 80 5x5.
Wenn ihr aber nicht gerne telefonieren wollt oder könnt, dann könnt ihr natürlich auch auf die Seite lateline.de gehen. Da ist ein Blog, da könnt ihr was reinschreiben. Natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch mitdiskutieren. Da sind auch immer eifrig Leute dabei, die sich an dieser Sendung beteiligen. Wir werfen da auch immer einen Blick drauf. Ich mache das nicht so ganz regelmäßig, weil ich multitasking-mäßig ein Flop bin. Ich telefoniere, dann telefoniere ich aber auch, dann kann ich aber nicht parallel bei Facebook gucken, was ihr da so postet. Aber dafür haben wir ja zahlreiche Fachkräfte in der Redaktion, die das im Auge behalten. Also wenn es da irgendeinen Einwand gibt, irgendwas, was in dieser Sendung unterkommen soll, dann macht euch bemerkbar, dann wird das hier auch auf jeden Fall untergebracht. So, Themenvorgabe gibt es heute ja nicht. Der erste Montag im Monat bedeutet, ihr ruft an und entscheidet, worüber gesprochen wird. Und den Anfang macht jetzt einfach mal Ersin aus Elmshorn. Guten Tag.
Hi, Jörg.
Du bist gleich der Erste.
Ja, super. Ich freue mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich schon der Erste bin.
Doch. Du hast so fleißig. Du hast ja schon angerufen, bevor die Sendung losging.
Ja, ich habe so lange probiert, so hartnäckig. Das war irgendwie wie eine Sucht. Ich habe gesagt, so, ich rufe jetzt an. Jetzt probiere ich es das letzte Mal. Und beim letzten Mal, wo ich es probieren wollte, hat es mir nicht gereicht. Habe ich nochmal probiert und irgendwann ist jemand dran gegangen.
Siehst du, wir haben gedacht, jemand, der so früh schon anruft, der trinkt sich bestimmt nebenbei Mut an. Und bevor der völlig besoffen ist, nehmen wir lieber gleich als Ersten dran.
So. Nee, leider habe ich noch nie Alkohol getrunken.
Was heißt leider? Sei froh.
Ernst? Nein, hier bin ich auch.
Worum geht's denn überhaupt? Wie können wir dir weiterhelfen?
Naja, also ich möchte einfach nur einfach über eine Person sprechen, die ich sehr schätze. Ja. Also über eine Person. Also ich erwähne jetzt einfach aus Schutz den Namen von der Person einfach nicht, ne? Aber ich erzähle halt einfach so ein bisschen, wie es mir halt damit geht. Also es ist so, ich bin halt seit August schulisch eben gewechselt, ne? Also in ein Internat, weil es war halt familiär so ein bisschen nicht so ganz einfach, ne? Mhm. Und ich hatte halt ziemlich viele Einstiegsschwierigkeiten, ne? Und in der WG, wo ich bin, also habe ich echt einen Glückstreffer gelandet, weil also man musste sich halt an so viel gewöhnen, was der Einstieg hat. Also man musste halt auch langsam so lernen, jetzt musst du mehr selbst machen und so weiter, auch mehr aktiv werden und so, ne? Und habe ich halt eine Mitbewohnerin, die halt sehr, also hat mir halt auch sehr dann geholfen und hat den Einstieg echt erleichtert. Also ich hatte auch das geschafft, ich überstehe diese Wochen viel leichter dadurch, ne? Und es war halt einfach, also es ist mir halt im Laufe der Wochen und Monate immer wichtiger geworden, diese Person. Jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie das jetzt wäre ohne diese Person. Also, weil wenn es mir halt nicht so gut geht manchmal, ist es irgendwie, dann hilft mir, baut mich halt auch so auf sehr. Und das ist für mich, also das ist halt auch zum Beispiel der Grund, warum ich so schätze.
Bist du in die verliebt?
Ja, also doch schon.
Weiß sie das?
Ja, also sie weiß es, aber es ist halt chancenlos.
Oh, das weißt du jetzt schon, dass es chancenlos ist. Warum?
Ja, es ist vergeben.
Ach so, doof.
Ja.
Da will man natürlich jetzt auch nicht irgendeine bestehende Beziehung womöglich kaputt machen.
Nee, eben. Aber ich hätte jetzt nicht, ich habe schon fast gedacht, dass du schon sofort merkst.
Naja, bin ich jetzt auch nicht gerade ein Blitzmerker, um das zu merken, das war ja schon sehr deutlich zu hören. Wohnst du denn, habe ich das richtig verstanden, mit der auch in dieser WG zusammen?
Ja, genau, also das ist halt so ein besonderes Konzept. Also kommt noch, es ist halt so eine WG, also es ist nicht so, wie man sich ein Internat halt vorstellt, sondern es ist halt über die ganze Stadt dann verteilt, diese Wohngruppen. dann. Es gibt da sind halt, also bei uns sind das 5 Personen dann, die da wohnen.
Aber ist das nicht besonders anstrengend, jetzt mit einer Frau zusammenzuwohnen, in die man verliebt ist, von der man aber weiß, da ist nichts zu holen? Das ist ja, das zehrt ja dann auch ein bisschen an den Nerven.
Ja, doch, ab und an schon.
Und wenn dann auch noch ihr Freund womöglich zu Besuch kommt?
Und ja, es ist schon manchmal nicht so einfach. Also, aber es ist, also ich kann mittlerweile gut damit um, weil es ist halt auch zum Glück so, weil meistens passiert das so, die Personen distanzieren sich dann ja, wenn sie das dann wissen, ne?
Ja.
Und ich wäre halt froh, weil passiert das halt nicht. Also es ist so, dass sie sich nicht distanziert dann halt, ne?
Das heißt, ihr könnt gut weiter Freunde bleiben, ohne dass jetzt immer zwischen euch steht, der ist ja verliebt in mich und wenn ich zu freundlich bin, dann macht er sich wieder Hoffnung. Das Problem habt ihr nicht.
So ist das eigentlich nicht, nee.
Okay.
Das haben wir nicht so. Das wollte ich halt einfach nur sagen. Also es ist halt auch, also für mich ist es auch nur Freundschaft, also mehr ist da auch nicht dabei. Also ich komme, also es ist zwar so, manchmal nicht einfach so, aber trotzdem ist, also die Person ist mir trotzdem sehr wichtig.
Und du bist jetzt seit einem halben Jahr in dem Internat.
Mhm.
Hast du also da jetzt eingelebt? Also würdest du jetzt sagen, ach, Internat ist gar nicht so übel oder willst du eigentlich lieber zurück?
Nee, ich würde sagen, ich habe mich jetzt schon so weit gewöhnt, aber es ist ja so, man denkt immer, man hat sich eingelebt, dann kommt aber schon wieder was Neues. Also ich würde jetzt sagen, so weit wie ich denke, habe ich mich wahrscheinlich eingelebt. So.
Ja.
Aber es kommt bestimmt noch viel Neues wieder. Also ich finde es nicht so übel, wie ich es mir so vorher vorgestellt habe, weil vorher ist das nie für mich in Frage gekommen, so Internat und so weiter, ne?
Das war früher zu meiner Zeit immer so die schlimmste Drohung. Wenn du so weitermachst, dann kommst du ins Internat. Das war immer so, oh Gott, ins Internat. Das war so, das muss die Vorstufe zur Hölle sein. Jetzt hast du selber genau das durchgemacht. Bei dir haben sie nicht nur gedroht, du wurdest ins Internat gesteckt. Aber
Also ich wollte es ja auch selber.
Du wolltest zu Hause weg?
Ja,
da
genau.
Also die private Situation klingt ja dann so unerträglich.
Ja, genau so war es.
Okay. Das heißt, da hast du immer gedroht, wenn ihr so weitermacht, dann gehe ich ins Internat.
Sozusagen.
Ach so, okay.
Aber es war echt ein Kampf, bis man es dann durchgekriegt hat letztlich, ne?
Wollten deine Eltern dich nicht freigeben, sozusagen?
Eigentlich nicht, nee. Also da waren viele Gespräche und ganz viel noch dabei, bis es endlich geklappt hat.
Und wie sind die jetzt mit dieser Entscheidung zufrieden?
Also die kommen jetzt so damit zurecht. Also ich fahre immer einmal im Monat so nach Hause und dann sehen wir uns halt. Und in den Ferien fahre ich halt auch noch nach Hause, ne? Und ja, dann klappt das eigentlich ganz gut. Also ich finde das gut, weil man merkt so eine bestimmte Zeit, denkt man, ach, jetzt reicht mittlerweile, ne?
Ja.
Jetzt reicht, jetzt kann ich wieder, muss ich glaube ich wieder zurück, weil jetzt wird es wieder ein bisschen heftiger. Und dann passen genau die Zeitabstände, finde ich.
Das heißt, dein Verhältnis zu deinen Eltern hat sich auch verbessert?
Ja, auf jeden Fall. Also sowas hilft auf jeden Fall. Man unterhält sich halt auch über andere Sachen dann. Ne? Und nicht nur immer über dasselbe, was einem vorgeworfen wird zum Beispiel dann.
Was hat denn eure Beziehung so zerrüttet, wenn ich fragen darf?
Also es hat nicht direkt jetzt was zerrüttet. Es war halt einfach nur so, ich habe nicht irgendwie die Unterstützung gekriegt, die ich halt, also es war nicht so, dass meine Eltern dabei jetzt so böse waren oder sowas, ne? Mhm. Und ich hatte einfach nicht die Unterstützung, die ich so gebraucht hätte, ne? Also so halt weil mit der Förderung und sowas ist es halt ein bisschen immer schwierig gewesen. Also waren wir uns nicht immer einig, aber es war halt von denen nicht böse gemeint. Und da war halt hinzu noch, dass es schwierig zwischen meiner Mutter und meinem Vater noch ein bisschen ist, ne?
Mhm.
Also es kommt halt auch noch hinzu. Deswegen halt, also von daher ist das nicht so einfach gewesen.
Okay. Aber jetzt
hat sich halt.
Jetzt geht es dir aber offensichtlich gut, bis auf diese unglückliche Liebschaft. Aber wenn das eine gute Freundin wird, das ist ja auch viel wert. Das klingt immer ein bisschen doof, aber natürlich ist eine gute Freundschaft mindestens genauso viel wert wie eine Liebe.
Ja, es ist mir auch sehr wichtig. Ich will auch irgendwie nichts kaputt machen oder irgendwie Druck machen oder sowas. Und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt vielleicht was falsch mache, erst habe ich ja im Radio.
Aber du hast ja keinen Namen genannt.
Wenn vielleicht Leute mithören, die mich kennen oder so, ich weiß nicht, also ja. Vielleicht.
Aber die sollten respektieren, dass du A, den Mut hattest anzurufen, B, auch ja einfach nur was Nettes gesagt hast und C, du auch keine Namen genannt hast. Also du hast auch niemanden jetzt reingeritten und die wenigen, die sie vielleicht denken können, um wen es geht, ja Herrgott nochmal, die sollen sie nicht so anstellen. Ersin, ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast und jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen. Bist du denn jetzt gerade in dieser WG?
Ja, klar. Ja, hört wahrscheinlich auch mit.
Ja, wahrscheinlich. Entweder im Radio oder sie hat mitgehört, weil du ja in deinem Zimmer sitzt und telefonierst. Das kann man ja auch hören.
Ja, stimmt. Könnte man auch hören.
Hoppla. Grüß sie mal schön unbekannterweise.
Ja, die, wahrscheinlich kennst du sie auch schon.
Hat die auch schon mal angerufen?
Ja.
Ach so. Sag trotzdem keinen Namen.
Nein, sag ich nicht.
Alles klar. Ersin, schönen Abend noch. Mach's gut.
Jo, ebenso, ne?
Tschüss, danke.
Tschüss.
Ihr könnt anrufen, egal zu welchem Thema, 0800 80 5 mal die 5. Und am Telefon ist jetzt aus Kaiserslautern der Martin, 27 Jahre alt. Guten Tag.
Hallo, Juck nach Bremen.
Lustigerweise, das Thema, das man mir aufgeschrieben hat hier über Display, ist Lego.
Ja, das ist richtig.
Ist das ein Thema, Lego?
Ja, das ist richtig.
Okay, gerne. Ich bin großer Freund von Lego. War auch schon im Legoland, wenn es um dieses Lego geht. Also erzähl,
warum... In Legoland.
In dem Legoland.
Also in Billund, oder wie heißt
das? Selbstverständlich, in Billund in Dänemark. Das ist ja die Mutter aller Legoländer.
Das kenne ich auch von früher, von den Lego-Katalogen, da war das immer hinten drauf.
Und das hat sich gemacht. Ich war da zweimal. Einmal vor ungefähr 10 Jahren. Da war ich maßlos enttäuscht. Weil da war in erster Linie, so habe ich es in Erinnerung, konnte man sich da irgendwie Städte angucken, die aus Lego nachgebaut waren. Das war so ganz nett, aber nachdem du die dritte Stadt gesehen hast, dachtest du auch so, wo kann ich jetzt mal irgendwas erleben? Und dann waren wir aber schon fast wieder draußen. Und jetzt war ich letztes Jahr zufällig nochmal da und jetzt ist das fast ein Disneyland. Also mit richtigen Karussells, mit Achterbahnen, mit Wildwasserbahnen, mit allem Pipapo. Macht Spaß.
Boah, ich war da noch nie...
Lohnt sich. Also wenn du jemals nach Dänemark, ist ja jetzt auch nicht aus der Welt.
In Günzburg, das ist glaube ich näher von hier aus. Also in Baden-Württemberg ist ja auch eine.
Stimmt, das gibt es ein paar Jahre auch schon, ne? Stimmt.
Ja, also meine Familie, also mein Bruder mit meiner Schwester, mein Vati waren da 2001 schon, also schon ein bisschen her.
Okay, eieiei. So, aber was ist deine Beziehung zu Lego? Weswegen rufst du an?
Ich war letztes Wochenende bei meinen Eltern und da steht halt noch mein ganzes Lego und ich habe einfach quasi als guten Vorsatz für dieses Jahr beschlossen, ich nehme das jetzt mal einen Teil davon mit nach Kaiserslautern immer so ein bisschen, guck dann, ob das alles vollständig ist, mach das sauber und bestelle eventuell Ersatzteile, wenn was kaputt ist. Und dann hatte ich quasi eine ganze Tüte voll, saß dann auf dem Rückweg in Koblenz, bin ich in die Mittelrheinbahn gestiegen, habe mich da mit meiner Schwester und ihrem Freund an so einen Viererblock gesetzt. Dann habe ich so ein bisschen erzählt, bisschen Lego, habe dann einmal so einen Hubschrauber aus der Tasche genommen, also wie man hat, um was in der Hand zu haben. Dann meinte auf einmal so ein junger Mann neben uns, der sei 200 Euro wert. Da bin ich etwas erstaunt. Dass das so viel wert ist, ich habe da noch gefragt. Also wirklich, dieser Hubschrauber hier, ich habe das eben auf die Waage gestellt, das sind 39 Gramm Kunststoff, dass man da so viel Geld mitmachen kann, das hat mich dann etwas erstaunt. Und jetzt.
Dann ist er aber schon viele Jahre alt.
Der ist nicht viele Jahre, der ist aus den 90ern, ist der.
Ach, ich nenne es schon 200 Euro wert. Also ich wusste überhaupt nicht, dass Lego irgendeine Wertsteigerung hat. Hör ich zum ersten Mal.
Ich dachte, das ist so ein Massenprodukt und dann gibt es Millionen von auf der Welt und dann so ein paar Steine, dass es dann so viel Geld kosten kann.
Und wirst du den jetzt verkaufen, weil du sagst, das sind immerhin 200 Euro, oder bist du jetzt so, dass du denkst, ach, den behalte ich mal noch 10 Jahre, dann ist er vielleicht 500 wert?
Ja, der Witz ist ja, ich habe sogar zwei davon. Ich könnte sogar 400 Euro verdienen, wenn das stimmt. Schick hat aus dem Jahr 1991 ist der, also schon über 20 Jahre alt. Das kann man im Internet heute alles nachgucken, das ist ja Wahnsinn.
Also was machst du damit? Einen verkaufen, einen behalten, beide verkaufen?
Das weiß ich noch nicht. Ich meine, da hat jetzt ein Mensch so gesagt, dass man damit Geld verdienen kann. Ich muss das erstmal prüfen, ob das überhaupt wahr ist. Und ich glaube, der meinte auch, da müsste man hier auf so Messen und Sammlerbörsen gehen. So bei eBay, das sei heute nicht mehr zeitgemäß. Oder nicht mehr die Plattform, um sowas über die Bühne zu bringen. Weil da auch zu viel, weil das einfach zu kommerziell geworden ist. Das ist nicht mehr so für Liebhaber und wirkliche Sucher.
Aber dieses, warst du jemals in deinem Leben auf einer Sammlerbörse?
Also als Kind war ich noch auf einer Mineralienbörse im Westerwald, wo ich herkomme. Also, aber nicht so als nicht für Lego.
Also generell sind ja Leute, die die große Summen für ein bisschen Kunststoff ausgeben, Sammler eben, ob das jetzt Swatch-Uhren sind oder Überraschungsei-Figuren oder Lego-Bausätze, das sind ja schon eigenartige Menschen. Ich gehörte selber mal für eine kurze Zeit dazu, als ich mich für Überraschungsei-Figuren fast verschuldet habe, bis es dann irgendwann eines Morgens kling in meinem Kopf machte und ich gemerkt habe, geht's noch? Und dann habe ich den ganzen Krempel mit hohem Verlust verkauft, aber war wieder los davon. War deswegen aber zum Teil auch mit Sammlern in Kontakt, war auch einmal auf so einer Überraschungsei-Figuren-Börse. Und das ist eine eigenartige Welt, zu der man irgendwie eigentlich gar nicht dazugehören möchte.
Sind das auch so Fachgespräche? Du wirst ja wahrscheinlich über alle möglichen Serien und...
Aber über was für ein Quatsch? Da redest du über den Regenkobold, weißt du, den Pumuckl mit Regenschirm. Und dann stehen sich Leute gegenüber, erwachsene Menschen, die eine Dreiviertelstunde darüber philosophieren, wie toll doch dieser Pumuckl mit dem Regenschirm ist und wie besonders selten es ist, wenn die Schirmspitze noch dran ist und wie viel Wertverlust man hat, wenn die kleine Schirmspitze schon abgebrochen ist und woran man erkennen kann, wenn der Flötenschlumpf eine Flöte in der Hand hat, ob es die Originalflöte ist oder ob es eine nachträglich angefertigte Flöte ist. Und dann irgendwann stehst du da und denkst, hallo, worüber reden wir hier eigentlich? Und dann zahlst du mal eben für so einen blöden Pumuckl mit Schirmchen, ich weiß nicht, damals 500 Mark.
Ja, die Preise gehen da ins Unermessliche. Ich glaube auch so alles, was so mit Sammeln zu tun hat. Ich mir kam die Idee, das müsste man eigentlich mal eine ganze Late Line machen über so Sammel.
Ich habe das mal gemacht, wir hatten mal eine Sammel-Late Line. Das ist aber schon länger her, das können wir irgendwann gerne nochmal wiederholen, weil das ein wirklich interessantes Feld ist, denn es ist ja alles sehr irrational. Denn am Ende ist es ja, wie du gesagt hast, 39 Gramm Kunststoff. Und das ist es. Aber die Begehrlichkeit wird natürlich dadurch geweckt, dass man es nicht mehr kriegt. Weil unser eins auch damals alles weggeschmissen hat. Du jetzt Gott sei Dank nicht oder deine Eltern. Aber all diese, wie oft hatte ich als Kind wahrscheinlich diesen blöden Flötenschlumpf. Aber habt ihr natürlich, wie jeder normale Mensch, irgendwann entsorgt, was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hat, weil ich heute reich sein könnte, wenn ich als Kind schon die Überraschungseifiguren sorgfältig behandelt hätte. Aber im Prinzip ist es natürlich völliger Blödsinn.
Ja, das mit dem sorgfältig sehe ich jetzt auch. Wenn ich sehe, als Kind geht man leider nicht mal schön mit seinem Spielzeug um. Wenn ich das heute als Erwachsener sehe, denke ich auch, hättest du damals, dann wäre es vielleicht nicht irgendwie abgebrochen oder wäre noch irgendwie heil. Aber gut, das ist natürlich, dass man als Kind hat man nicht so ein Bewusstsein für sein Eigentum, weil man es wahrscheinlich auch nicht richtig bezahlen muss. Oder wenn man einfach noch nicht diesen Umgang mit so Wertgegenständen hat.
Ja, weil man weiß ja auch nicht, dass das mal ein Wertgegenstand wird. Und das Schlimme ist ja, du hebst ja auch immer das Falsche auf. Also ich habe dann nach dieser Erfahrung, dass wirklich so ein bisschen Kunststoff so wertvoll werden kann, habe ich dann versucht, gezielt Sachen aufzuheben, in der Hoffnung, die werden irgendwann mal was wert. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dieses Starter-Kit, als der Euro rauskam. Da gab's
auch
diesen,
da hatte ich auch
einen. Ja, dann denkst du, so, das öffne ich nicht.
Weißt du, wann das rauskam? Weißt du noch, wann dieser Erstausgabetag war?
Ja, das war doch 2001 oder 2002. Das bringe ich immer durcheinander.
Der Euro kam 2002. Aber
ja, aber das meine ich ja.
Diese Starter-Kits, die wurden ja schon früher ausgegeben. Ich habe mir das aus irgendeinem Grunde immer gemerkt.
Ach, die waren echt ernsthaft? Ich dachte, die konnte man tatsächlich auch... Ach nein, stimmt. Am 01.01.2002 konnte man dann am Geldautomaten tatsächlich Euroscheine ziehen. Ah nee, das weiß ich nicht. Wann war das?
Das war am 17. Dezember 2001.
Und da hätte man doch denken können, wenn man sich jetzt so ein Starter-Kit holt, wo alle Münzen einmal drin sind, das aber nicht öffnet, sondern fein säuberlich in eine dunkle Schublade legt, in der es auch nicht feucht ist, dass es dann nach 10 Jahren ordentlich was wert ist, aber Pustekuchen, das ist bis heute, das haben wahrscheinlich sehr viele Leute gedacht und deswegen ist auch nichts wert.
Dieses Originalverpackte, das auch mit dem Lego, das sagte der Mann, Originalverpacken, das ist immer wichtig und auch die Anleitung dazu.
Ja, genau. Wenn du von diesem Hubschrauber noch den Original, also wenn das noch original verpackt wäre, wirklich die Tüten auch nicht geöffnet, ich glaube, dann wäre das wahrscheinlich locker nochmal das Fünffache wert.
Und dieser junge Mann, der ist so alt wie ich war, jünger als ich, der meinte, er hätte quasi 3 Garagen voll nur mit so ungeöffneten Kartons mit Lego, hätte schon eine anmieten müssen, damit er das unterbringen kann. Das finde ich auch schon etwas merkwürdig, wenn du quasi das Sammeln nur des Sammelns wegen machst. Es gibt auch Leute, die sammeln quasi CDs und Schallplatten, aber nicht um die zu hören, einfach nur um die zu haben. Das finde ich auch schon sehr merkwürdig.
Ja, weil ich sag ja, so Hardcore-Sammler, das ist eine komische Klientel. Das ist nur haben, haben, haben. Und was?
Ich kann das verstehen.
Ich auch, wie gesagt, ich bin ja selber mal dieser Sammlersucht erlegen, aber es ist irgendwie ist doch Quatsch. Du stellst dir Räume voll, wie du gerade auch sagst, ganze Garagen musst du anmieten und dann steht das da rum.
Andererseits denke ich mal, lebt auch so eine Volkswirtschaft davon, dass wir quasi einfach Sachen kaufen, die wir nicht brauchen. Das ist, wenn ich überlege, was ich als Kind auch so viel Geld für Comic-Hefte und Süßigkeiten und weiß der Kuckuck was ausgegeben habe. Das würde ich natürlich auch sagen, 20 Jahre später, das war eigentlich Quatsch. Das würde ich heute überhaupt nicht mehr machen. Aber das, man sieht eben, man wird halt doch etwas älter und weiser im Laufe der Zeit.
Sammelst du irgendwas selber?
Also nicht so hardcore-mäßig, so gewisse Comic von Disney-Comics, die versuche ich möglichst vollständig zu kriegen. Das ist auch so ein Langzeitprojekt. Aber selbst das Lego hier, das ist jetzt eigentlich, kann man nicht wirklich als Sammeln bezeichnen. Das sind halt so die Reste aus der Kindheit. Ich habe auch natürlich, ich mache das natürlich schon auch professionell, habe mir so eine Tabelle angelegt, wo dann genau drin steht, welche Teile fehlen und die Nummer. Aber so richtig intensiv sammeln eigentlich nicht. Weil das eben, man muss erstmal was haben. Ich wüsste gar nicht, was ich sammeln sollte. Wenn man das macht, dann muss man es ja auch richtig machen, so richtig, also was er muss nicht, aber dann, wenn verfolgen dann auch richtig, nicht so halbherzig, so ein paar Bierdeckel sammeln oder so ein paar Dosen, dann hat man die da zu Hause rumstehen. Das bringt ja dann auch nicht.
Nee. Also ich bin, das Einzige, was ich jetzt noch sammle und uncooler geht's fast gar nicht, aber da weiß ich, das ist überschaubar und das hat auch strenge Regeln. Das ist, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, diese Münzprägeautomaten. Also da steckst du meistens einen Euro rein und ein 5-Cent-Stück, dann drehst du 12-mal an der Kurbel und dann kommt unten so ein plattgedrückte Münze raus, im Zweifel sogar dein 5-Cent-Stück, das du damit reingesteckt hast und da ist dann irgendeine Prägung drauf.
Ja, ich kenne die auch so auf der Kirmes oder so, stehen die dann doch meistens oder irgendwo. Ja,
meistens ist das in irgendwelchen touristischen Schauplätzen. Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel noch vom World Trade Center, das war so die erste, die ich gemacht habe und nachdem das dann... wir kennen alle den tragischen Unfall. Nachdem die also weg waren, dachte ich so, jetzt hast du aber doch eine sehr, also zumindest unwiederbringliche Münze. Die hebst du jetzt mal schön auf und wann immer du jetzt mal wieder so einen Kurbelautomaten siehst, holst du dir da eine und fertig. Aber das ist mehr so eine Sammlung für mich. Das ist auch nichts, was später mal Wert haben wird. Und eine Zeit lang haben mir dann Leute von ihren Urlauben auch so Münzen mitgebracht. Aber da habe ich gesagt, das ist nett, aber für mich zählt die Sammlung nur, wenn ich selber an dieser Stelle war, die Münze gedreht habe und dann lege ich die in so eine Schachtel und fertig. Und am Ende meines Lebens rekonstruiere ich touristische Highlights, die ich besucht habe, die einen Münzprägeautomaten hatten. Das kostet nichts, aber es ist eine kleine Form des Sammelns. Aber alles, was damit zu tun hat, man jagt Raritäten hinterher und man zahlt Unsummen, die in keinem Verhältnis stehen. Das finde ich halt immer ein bisschen anstrengend und wirklich sehr irrational.
Ja, aber das, man, jeder ist so ein bisschen wahnsinnig. Ich glaube, das, ja, ich sage, der Mensch als Jäger und Sammler ist mir ja nochmal eingefallen. Jagen wird uns heute abgenommen durch irgendwelche Schlachthöfe und so, aber so das Sammeln, das haben wir immer noch in uns. Sei es halt nur, um irgendwie so eine Vitrine vollzukriegen mit irgendwelchen tollen Sachen oder weiß der Kuckuck was.
Aber Martin, du lässt uns wissen, wenn du deine erste Million mit deinen alten Lego-Schätzen gemacht hast. Dann sagst du Bescheid. Ne? Ich alleine, wenn es schon beim Hubschrauber losgeht, wer weiß, was du noch alles im Keller findest.
Ja. Bin mal gespannt, aber ich melde mich dann wieder.
Alles klar. Danke, dass du angerufen hast und schöne Grüße nach Kaiserslautern. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. So, 0880, 5 mal die 5. Das ist die Telefonnummer der Late Line. Heute, das ist das Schöne, könnt ihr anrufen zu was immer ihr wollt, wenn ihr reden wollt, wenn ihr irgendwas bereden wollt, wenn ihr etwas, ja, euch über irgendwas auskotzen wollt, könnt ihr das gerne auch. 0800 80 5 mal die 5. Und ich werde mal ganz kurz das Fenster zumachen, denn bei gefühlten minus 16 Grad war es doch ein Fehler, das Fenster sperrangelweit aufstehen zu lassen. Und bin gleich wieder für euch da, dann hoffentlich mit einem Anrufer, der eine ähnlich spannende Geschichte zu erzählen hat. 0880 5 für die 5. Bis gleich.
Sager in sterbenden Städten, oh kommt alle kurz zusammen. An die Verkehrsbahn. bekannten Genies mit zwei linken Händen, die vergessenen Denker, die stumpfen Legenden. Armee nur, falls man uns sucht. In der Dämmerung warten wir auf den Tag, kurz nach der Flut. Und du spürst es, es wird nichts mehr werden. Du fühlst es, tausende Scherben. Du siehst, wie der große Brand zerfällt. Komm zusammen nach schlaflosen Nächten, zusammen nach letzten Gefechten im allergrößten Club der Welt. An die verpassten Chancen, das letzte Aufbäumen, die verlorene Liebe, die Träume, oh komm, kommt alle kurz zusammen. Wir sind unten am Strand, der Blick geht aufs Meer. Millionen von Rettungsbooten von überall her. Wir zünden große Feuer an. Jeder Mitglied, der einte, das war ja aber nicht umsonst. Du nimmst nichts mit, wenn das hier vorbei ist. Du gehst, wie du kommst, und du spürst es. Es wird nichts mehr werden. Du fühlst es, tausende Scherben, und siehst, wie der große Plan zerfällt. Komm zusammen nach schlaflosen Nächten, zusammen nach letzten Gefechten im allergrößten Club der Welt.
Ich habe keine schwache Blase. Reiko Jeske fragt gerade auf unserer Facebook-Seite, hier ist übrigens die Late Line, ob ich eine schwache Blase habe. Habe ich aber nicht. Ich habe nur das Fenster zugemacht. Das Studiofenster, das ich zum Stoßlüften öffnete, lässt doch sehr viel kalte Luft hier rein. Und das habe ich jetzt geschlossen, während ihr gerade gehört habt, im Club von Kettka. 0800 80 5 mal die 5. Die Nummer sollt ihr anrufen, so wie es der Burkhard aus Hannover getan hat. Er ist jetzt am Telefon. Hallo Burkhard.
Ja, einen schönen guten Abend.
Was
ich sagen wollte, ich wollte Ihren Kollegen da einmal ein bisschen widersprechen, den Sie da in Bezug auf die Überschuldung, dass das halt sehr viele Altschuldner sind und nicht die jungen Leute eigentlich, die da, wenn ich das so richtig verstanden habe, die eigentlich so weniger auftreten, weil sie nicht dazu verleitet werden, irgendwo immer mehr in die Schulden geraten. Also ich persönlich betreibe selber eine Unternehmensberatung.
Warte mal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht.
Bin ich jetzt falsch?
Das ist eine gute Frage. Wo?
Bin ich noch in der Late Line, oder nicht?
Du bist in der Late Line, ja. Fang nochmal von vorne an.
Ich bin noch, es geht doch um Schulden, oder nicht? Habe ich jetzt den verkehrten Sender an? Nee.
Nee, also ganz egal, auf welchem Sender du die Late Line hörst, die senden alle das Gleiche.
Auf Fritz.
Ja, auch Fritz sendet die Late Line, aber garantiert nicht zum Thema Schulden.
Ach,
wobei, nein, stimmt.
Moment.
Burkhard, du hast recht. Fritz sendet, soweit ich weiß, heute nämlich nicht die Late Line, die senden die montags nicht. Von daher läuft bei Fritz gerade irgendwas anderes, aber nicht die Late Line. Da bist du wahrscheinlich durcheinander gekommen, weil Fritz an manchen Tagen die Late Line auch übernimmt, an anderen Tagen wie heute aber nicht. Und deswegen äußerst du dich also jetzt zu einem Thema, das hier gar nicht stattgefunden hat. Was wäre denn, aber jetzt, wo ich dich schon mal dran habe, was für eine Diskussion geht's denn gerade bei Fritz?
Es geht da gerade drum um Schulden und man hat einen Schuldenberater da, der dann eben sagte auch, dass es halt fast alles nur Leute sind, die schon ewig Schulden hinterherziehen und auch meistens ältere Leute sind. Wobei ich wiederum sagen muss, ich muss da genau das Gegenteil feststellen, dass die jungen Leute sich immer mehr verschulden. Und sag ich mal, junge Leute, da sage ich schon ab 18. Teilweise eben durch die Handyverträge, die da, sag ich mal, immer mehr angeboten würden, wo überhaupt keine Fragen mehr zu sind, denn anderweitig, dass die Leute mit Kredite ausgestattet werden, obwohl sie eigentlich gar kein vernünftiges Einkommen haben. Wo die Banken einfach definitiv sagen, okay, bei den einen nehmen wir das Risiko in Kauf, wenn er nicht zahlt. Ne? Weil sie ganz genau wissen, wenn der irgendwann nicht zahlt, können sie es auch nicht holen.
Ja.
Und es sind wirklich eben immer wieder die jungen Leute, die immer mehr ankommen und wo ich teilweise auch feststellen muss, dass das Rechtsverständnis auch eigentlich immer so ein bisschen mehr sinkt, weil die meisten Anrufer, die dann als erstes ankommen, ja, ich will in Insolvenz gehen, ich will nichts mehr bezahlen, ich habe da 10.000 Euro Schulden.
Das klingt ja auch erstmal immer verlockend, ne, diese Privatinsolvenz. Das klingt so, man könnte erstmal unfassbar Schulden anhäufen und dann sagt man, ach, Privatinsolvenz und schon ist man diese Schulden wieder los. So wird es einem ja auch ein bisschen durch Peter Zwegert gerne weiß gemacht.
Ja, aber das ist ja, sag ich mal, auch nicht Sinn und Zweck einer Insolvenz. Ich sag mal, Sinn und Zweck einer Insolvenz ist ja wirklich nur dann, sag ich mal, wenn damit wirklich eben diese Leute nicht ewig in Schulden hängen und aus ihr Leben dadurch komplett zu versauen, sag ich mal, als letzten Anhaltspunkt gedacht, um eben aus dieser Misere herauszukommen, um wieder ein normales Leben zu führen. Das ist der Zweck einer privaten Insolvenz. Und nicht so ungefähr, ich hole mir erstmal bei den Banken einen Haufen Kredite, verlebe das ganze Geld und mache überall Schulden, kaufe überall ein und dann gehe ich hin und sage, Leute, hier, ich habe nichts. Und ich denke, teilweise ist das Verständnis von vielen jungen Leuten so und das kann ich nicht nachvollziehen. Wobei ich auch andere wiederum sage, die sagen dann, passen Sie mal auf, gucken Sie mal, ich hab das hier und ist ja, die haben ja alle recht, die sollen ja auch irgendwo ihr Geld bekommen, aber ich weiß nicht wie. Weil schließlich habe ich die Schulden dort gemacht, wobei dann ein, zwei Sachen irgendwo drin sind, unter anderem sehr viele Internetgeschichten, wo dann eben diese Abzockmasche läuft und was man dann eben halt so wegdrückt, ne, wo die dann gar nichts kriegen. Aber das Rechtsverständnis bei den Jugendlichen, sag ich mal, ist sehr gesunken.
Aber meinst du, das hat wirklich auch mit so Sendungen zu tun, wie raus aus den Schulden? Wo das immer so in einer Stunde einem gezeigt wird, wie schnell man seine Schulden ja auch wieder loswerden kann?
Ich will nicht unbedingt sagen, dass das, ja, okay, es kann vielleicht ein bisschen dazu verleiten, das so zu denken, weil vielleicht auch ein bisschen wenig Aufklärung dahinter hängt. Es wird eben, wie Sie schon sagten, in einer Stunde eben kurz gesagt, so und so, und dann ist der raus und dann machst du das und machst du das und machst du das. Aber dass da auch immer irgendwo welche Geldgeber hinter sind, ob das jetzt irgendwo Familie, Verwandtschaft oder Bekanntschaft ist, wo man denn irgendwo welche Vergleiche zieht. Ich sag mal, 90%, sag ich mal, kommt man immer mit 10% Vergleichssumme durch. Aber diese 10% müssen ja auch erstmal aufgebracht werden. Und ich sag mal, wenn da Mandant X eine Schuld von 10.000 Euro hat, dann kann ich zwar den Gläubiger irgendwo anbieten, pass auf, wir wären bereit oder wir könnten 1.000 Euro auftreiben, aber damit hat sich das dann erledigt. Das kann man machen und ich sag mal, sehr viele Gläubiger, erst recht, wenn es eben wirklich Altschulden sind, die schon lange hinterhergezogen sind, wo ich dann sage, die meisten gehen darauf ein, man kann das auch schon abschätzen, man hat ja mit vielen, sag ich mal, Kreditreformen oder überhaupt mit den ganzen Inkassobehörden meistens zusammengearbeitet und meistens kennt man die dann auch schon und weiß, inwieweit man da mit denen pokern kann, um Gelder einzusparen. Das sind natürlich viele Sachen. Aber es ist so, ein bestimmtes Grundkapital muss irgendwo da sein oder man muss es irgendwo auftreiben können oder man sagt, okay, man kann das dann eben in bestimmten Raten oder so abzahlen, nachdem man zumindest irgendwo eine Summe erstmal erreicht hat. Und was man auf alle Fälle machen soll, man muss definitiv sich ransetzen, sich alle Schulden zusammensetzen und man muss alle Gläubiger anschreiben. Man darf das nicht einfach laufen lassen, weil die Schulden laufen ein hinterher. Sie bleiben nicht weg, wenn man sich nicht drum kümmert.
So, Burkhard, und all dieses Schöne wolltest du jetzt eigentlich bei Fritz erzählen und jetzt hast du es hier gemacht.
Macht ja überhaupt nichts. Solange Leute davon profitieren können, mache ich das gerne.
Oder rufst du jetzt gleich doch noch da an und sagst, ich habe es zwar gerade schon in der Late Line erzählt, aber hier gerne auch nochmal.
Nee, dann habe ich ja jetzt die Nummer von denen nicht.
Ach so, ja.
Ich hatte nur die 0800 im
80,
Kopf.
5 mal die 5, genau.
Ja, die hatte ich im Kopf und deswegen dachte ich, naja gut, dann rufst du da mal an, weil gerade da sitzt auch ein Schuldenberater und der erzählt einiges, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich denke mal, da gibt's immer Verständnisprobleme zwischen, sag ich mal, den Schuldenberatern, die das, sag ich mal, rein von irgendwelchen Behörden aus machen und andere, sag ich mal, die eben halt kommerziell davon leben.
Wer weiß, ob es wirklich ein Schuldenberater ist? Am Ende ist es nur irgendein Redakteur von Fritz, der gerade Zeit hatte.
Naja, das glaube ich jetzt nicht gerade, ne? Aber ich sag mal, es gibt da schon Unterschiede und ich merke das auch immer wieder, weil teilweise die Leute auch erst irgendwo bei öffentlichen Schuldenberater sind, sei es jetzt die AWO oder was von der Stadt irgendwo welche, und irgendwo kommen sie dann her doch und sagen, ja, aber der will nicht mit mir arbeiten, weil ich habe über 20 Schuldner, dann gehen die meisten sowieso nicht dran. Alles, was dann mehr ist, weil die sagen, die machen sich den Aufwand nicht, sehen sie zu, dass sie erstmal Schulden abbauen oder Gläubiger abbauen oder sonst was, ne?
Burkhard.
Und manche gehen sogar noch mit viel weniger ran.
Was machen wir denn jetzt? Wir verabschieden uns wieder voneinander. Ich freue mich, dass du hier zufällig in der Sendung gelandet bist.
Und okay.
Und, jetzt?
Und ich kann alle bloß empfehlen, die Leute, die Schulden haben, schreibt die Leute an, versucht mit denen zu verhandeln, redet mit den Leuten. Es sind alles Menschen, die mit den meisten kann man reden, aber schleifen lassen geht gar nicht.
Alles klar. Burkhard, schönen
okay.
Abend noch, mach's gut.
Ebenfalls, tschüss.
So, so geraten also auch Menschen in diese Sendung, die hier gar nicht landen wollen. Aber warum nicht? Wir sind ja Sammelbecken für alle. Wer irgendwie strandet, der kann gerne hier in der Late Line stranden. Auf Umwegen gerne auch 0800 80 5 mal die 5. Diese Nummer bitte wählen, wenn ihr was besprechen wollt. Es tröpfelt heute so ein bisschen. Entweder es läuft parallel was im Fernsehen, was unfassbar spannend ist, oder ihr liegt alle schon gemütlich im Bett. Die Decke natürlich über den Schoß gezogen, das Radio läuft und ihr denkt, heute soll mal die anderen anrufen. Ist auch eine Haltung, aber hilft der Sendung wenig. Deswegen bin ich froh, dass wir Frederik dran ist. Guten Tag, Frederik.
Ja, hi.
Du bist 34 und willst tatsächlich hier in der Late Line reden oder hast du eigentlich einen anderen Radiosender anrufen wollen?
Nein, ich habe euch anrufen wollen.
Sehr gut, was gibt's? Und wo kommst du überhaupt her?
Ich komme aus dem Taunus in Glashütten, also seit kurzem. Oder wieder, ja.
Alles klar.
Ja.
Okay, was gibt's?
Ja, ich wollte der Kälte wegen und weil ich an viele alte Tage denken muss, wollte ich über Obdachlosigkeit reden. Oder das Leben ohne festen Wohnsitz.
Ja, selber davon betroffen gewesen?
Ja, zwischen 6 und 8 Jahre lang.
Und hattest du da mal so einen schweinekalten Winter wie den wir jetzt plötzlich haben?
Ja, also in Sommerklamotten 2 Winter bei minus 18 Grad. Komplett ohne Isomatte, ohne Schlafsack, ohne alles.
Wie überlebt man das?
Tja, das weiß ich heute ehrlich gesagt auch nicht mal so ganz. Ich habe mir damals, da war ich viel in Wiesbaden unterwegs, Frankfurt, Mainz. Und ja, ich habe mir nachts die Kartons zusammengesucht, ja, damit ich eine Unterlage hatte oder irgendwas zum drüber. Und ja, hab dann in Parkhäusern geschlafen, in alten Schulgebäuden, in Abrissgebäuden, auf Kinderspielplätzen. Bin oftmals mit der Bahn gefahren, einfach hin und her und hin und her, damit ich ein bisschen im Warmen sitze. Auf Kinderspielplätzen war es cool, da kamen morgens die Kinder und haben mir teilweise ihr Schulbrot geschenkt.
Die waren wahrscheinlich froh, dass sie es los sind und du hast dich gefreut, dass du
ganz
was zu essen
genau.
hattest.
Ja, damit die Mama nicht merkt, wenn sie nach Hause kommen und Schulbrot noch in der Tasche ist.
Füttern war mal den Obdachlosen.
Ja, irgendwie schon.
Von etwa. Wie bist du denn überhaupt, fangen wir mal vorne an, wie bist du denn überhaupt damals obdachlos geworden?
Ja, ich habe meine Wohnung verloren, das war auch in Wiesbaden, in Biebrich. Hab damals noch im Sicherheitsdienst gearbeitet und war vorher in Frankfurt wohnhaft, durfte in Wiesbaden arbeiten gehen, dann bin ich extra nach Wiesbaden gezogen. Dann haben sie mich nach Frankfurt geschickt zum Arbeiten. Bei, ich glaube, das meiste waren 298 Stunden im Monat. Plus die Fahrt von Wiesbaden nach Frankfurt und wieder zurück. Und dann müssen die Klamotten immer ordentlich sein, weil Arbeit an der Neue Börse, im Messeturm, bei Großveranstaltungen mit Promis und so. Und da musst du immer adrett aussehen und komplett alles schnieke. Ja, und als das dann alles verloren ging, auch viele Probleme mit Lebensbeziehungen, mit Freundinnen. Ja, und dann kam der Absturz halt. Dann kam der Alkoholismus, der kam dazu, weil anders kommt man auf der Straße dann nicht so zurecht oder man kommt in die falschen Kreise, in das falsche Milieu. Und ja, dann ging es immer weiter runter. Und das ist dann ein Kreislauf, aus dem du so einfach nicht mehr rauskommst. Du kriegst zwar immer noch deine Sozialhilfe. Ich hätte auch, manche Obdachlose, die holen sich ja Tagessätze an verschiedenen Büros und Teestuben, wie man sie nennt. Und Wochenendsätze, die habe ich nie geholt, habe dann insoweit meine normale Sozialhilfe bezogen. Aber die reicht halt, wenn du auf der Straße bist, dann ist das manchmal bist du mit einem Freund zusammen und dann legt er mal zusammen, dass er mal ein Wochenende Hotel machen könnt, mal so richtig kuschelig und mal Fernsehen und yeah und ja, aber aus dem Kreislauf halt, aus dem kommt man nicht mehr so schnell raus. Und das Ganze hat jetzt für mich geendet. Gott sei Dank, ich habe gut zwischendrin anderthalb Jahre in einem Übergangswohnheim gelebt. Viel halt mit Lebensgefährtinnen, mit verschiedenen zusammen, die Wohnungen besessen haben, auch teilweise bei den Eltern dann gewohnt, die sehr große Wohnungen hatten und viel bei Freunden gelebt, aber die halt auch im Alkoholsumpf oder im Drogensumpf gesteckt haben. Und die musst du dann halt zwangsläufig mit unterstützen. Ja, weil du dann sonst wieder auf der Straße sitzt, bist aber auch von den Launen von den Personen immer abhängig.
Was ist denn beim Leben auf der Straße, wenn man obdachlos ist, das Gefährlichste? Sind es die Witterungsverhältnisse, also die Gefahr möglicherweise sogar zu erfrieren? Ist es Kriminalität? Was ist deiner Meinung nach das tatsächlich Lebensbedrohlichste?
Das sind alles Faktoren, die dann zusammenspielen. Wenn du unter den Witterungsverhältnissen leidest, bist du sehr angreifbar. Du kannst dich nicht richtig wehren. Und wenn du dich richtig wehrst, also richtig auf die Tube drückst, dann hängt das Gesetz dahinter sehr schnell. Ich habe sehr, sehr viele. Ich habe seit 1994, ich glaube, 25 oder 28 Strafvergehen. Habe jetzt im Februar endet eine Strafvergehungssache, wo ein Zusammenzug von mehreren Anzeigen gelaufen ist. Das gab eine Bewährungsstrafe von 8 Monaten auf 3 Jahre, die endet jetzt im Februar und noch eine endet im Dezember. Ich habe zwischendrin auch 3-mal ja, im Gefängnis gesessen. Es war immer nur für so 1, 2, 3 Wochen, bis mein Papa, Gott sei Dank, Gott habe ihn gehütet, dass er mich dann rauskauft. Ja, aber es spielen immer Faktoren zusammen. Die Witterung, man kann sich gegen die Witterung immer helfen, man kann sich Kleidung holen. Es gibt auch viele gute Leute, die mit einem dann auf der Straße sind. Wenn man selber nicht mehr fähig ist, sich zu bewegen oder zum Beispiel durch die Witterung oder durch den Alkoholeinfluss, wenn der Entzug sehr, sehr stark wird, dass dann die Leute Armkleidung mitbringen oder sonstiges halt.
Jetzt hat ja jeder von uns irgendwas zu Hause rumliegen, an warmer Kleidung, an Schlafsäcken, die er möglicherweise nicht mehr braucht. Wäre das der richtige Weg zu sagen, ey, ich habe hier auf dem Dachboden 3 Schlafsäcke, die brauche ich nicht, die nehme ich jetzt und bringe sie gerade jetzt, wo es so kalt nachts ist, einfach Obdachlosen, sag hier, dann habt ihr wenigstens, auch wenn es euch jetzt nicht aus eurer Situation rausrettet, dann habt ihr wenigstens aber ein bisschen Schutz vor der Kälte. Ist das was man deiner Meinung nach unbedingt machen sollte, sich fast schämen müsste, dass man es bisher nicht getan hat?
Nein, vielleicht nicht schämen. Es gibt auch viele Obdachlose, die sich schämen, es anzunehmen. Mir hat man zum Beispiel meine Obdachlosigkeit nie angesehen. Ich bin immer in sehr guten Klamotten rumgelaufen, Also auch nicht irgendwelche als Oberklamotten oder so, sondern richtig guten Klamotten. Mir hat man meine Obdachlosigkeit nie angesehen. Viele Obdachlose schämen sich dafür zu sagen, ja, ich brauche es. Ich bin wirklich am Ende, ich kann nicht mehr, ich brauche es einfach. Ja, der Mensch besteht zum großen Teil aus Stolz. Und den erstmal loszulassen und zu sagen, ja, vielen Dank, danke, das ist sehr schwer. Und ich habe ja meine Familie nicht mehr angerufen, und selbst wenn meine Familie sich bei mir gemeldet hat, dann habe ich immer gesagt, nein, hey, mir geht's gut, alles klar, wie geht's dir Papa, wie geht's dir Tante, wie geht's dir, keine Ahnung, wem. Bei mir ist alles in Ordnung. Brauchst du denn irgendwas? Nein, ich brauche doch nichts. Mir geht's klasse und bla und hin und her. Und ja, das Zugeben, das ist ein sehr großes Problem. Ich bin selbst auf der Straße rumgelaufen, wo ich nichts hatte, und habe Essen gekauft von meinem Geld für Leute und wollte es den Leuten geben. Die Leute haben es abgelehnt, weil ich habe es in ihren Augen gesehen, dass sie es sehr, sehr gerne gehabt hätten. Und sehr, sehr gerne gesagt hätten, ja, vielen Dank, aber sie konnten es nicht, weil sie sich schämen. Und das ging mir ja, wie gesagt, das ging mir auch sehr, sehr langsam.
Ja, aber mittlerweile bist du ja wieder, hast du wieder festen Fuß gefasst, wie du ja. Also du hast wieder ein Zuhause. Konntest du dich also mit eigener Kraft da rausretten oder musste dir geholfen werden?
Mir musste auch geholfen werden. Ich bin in das gleiche Kaff gezogen in Taunus, wo ich vor 23 Jahren herkomme. Ja, die Leute kennen mich hier und so, aber die helfen mir auch. Die wissen zwar nicht, was zwischendrin war, aber die wissen, dass ich halt eine Zeit lang weg war und es mir in der Zwischenzeit nicht gut ging und ich sehr, sehr viel erlebt habe. Und die helfen mir auch. Auch meine Cousine und ja, mein Vater unterstützt mich. Meine Mutter ist leider gestorben. Die kann mich nicht mehr so unterstützen. Ich habe jetzt wieder Fuß gefasst. Ich halte Alkohol und so. Ich meine, ich trinke auch mal ab und zu mein Bier. Aber jetzt diese richtige Sucht, das Suchtverhalten, was man dann auf der Straße lernt, das kommt zwangsläufig dazu. Es gibt nicht viele Kreise auf der Straße, wo man sich aufhalten kann. Und das sind zwangsläufig dann meistens die falschen Personen, wo man dann hinrennt, weil bei denen halt wenigstens ein bisschen Fröhlichkeit herrscht und man ein bisschen lachen kann und so. Das habe ich aber jetzt alles hinter mir gelassen und habe jetzt auch wieder Fuß gefasst und darunter bin ich sehr glücklich.
Was ist denn deiner Meinung nach das Schlimmste, was dir in der Zeit, als du obdachlos warst, widerfahren ist, und was ist möglicherweise sogar gut im Nachhinein? Fangen wir mal an, also was deiner Erfahrung nach das Schlimmste ist, was dir passiert ist.
Das Schlimmste ist, man verlernt den an einen normalen Rhythmus mehr. Man kann nicht mehr vertrauen, man schläft nur noch mit einem Auge offen, also es gibt kein Schlafen mehr. Es sind nicht mal die Ratten, die um einen rumkriechen. Ich habe in Wiesbaden lange Zeit in Wasserturm gewohnt, am Schlachthof. Dass man einfach das komplette Vertrauen in alles verliert. Man, selbst wenn es Freunde sind und die kommen und sagen, du kannst doch bei mir schlafen, du kannst doch bei mir übernachten, ist doch gar kein Problem. Nein, du gehst lieber auf die Straße, weil du alles Vertrauen verloren hast. Das ist das Schlimmste.
Und wie immer, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, nimmt man ja irgendwas Gutes tatsächlich daraus mit. Was ist das in deinem Fall?
Das Gute waren zum Beispiel auf den Spielplätzen die Kinder. Die haben...
Die dir die Pausenbrote gebracht haben.
Ja, die haben mir ruckzuck, waren 15, 20 Kinder um mich rum, weil ich auch, ich bin halt einer der... Ich freue mich halt und mache sehr viel Spaß, und die haben mir Kraft gegeben, sehr viel Kraft. Und auch manche Leute, denen es sehr gut geht, aber die man angefangen haben und haben sich neben mich gesetzt, weil ich halt auch, wie gesagt, immer gut angezogen war. Also die Leute brauchten sich nie schämen und denken, sie sitzen jetzt neben jemand, der übel riecht oder sonst was. Und die haben dann angefangen, automatisch von ihrem Leben zu erzählen. Und was ihnen, obwohl es ihnen gut geht, obwohl sie alles haben, aber was sie bedrückt, und haben teilweise auch angefangen zu weinen. Und ich habe dann mit denen gesprochen, und als die Leute dann gingen, hatten die auch wieder ein Lächeln auf den Lippen. Und das hat mich immer sehr stark nach oben gebracht wieder und erfreut.
Reni aus Bremen hat angerufen, würde dich gerne was fragen, wenn das okay ist.
Natürlich.
Bitte sehr, Reni.
Ja, hi. Folgendes, ich habe heute in Bremen, ist mir etwas passiert mit Obdachlosen, nämlich, dass ich denen halt Kaffee gekauft habe und alles. Und da ist mir genau das passiert, dass ich gemerkt habe, dass den meisten das sehr, sehr unangenehm war. Und ich wollte denen die ganze Zeit eine Frage stellen, habe mich aber echt nicht getraut. Und jetzt, wo, ich sag mal, so ein Ex-Obdachloser dabei ist, wollte ich unbedingt anrufen. Und da ist meine Frage. Ich bin der Meinung, dass wenn man in Deutschland, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich würde es einfach nur gerne wissen, weil wie kann man in Deutschland obdachlos sein? Ich finde, wenn man in Deutschland obdachlos ist, dann nur, weil man es will. Weil ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich da jetzt nicht zu sehr kritisieren will oder so. Aber ich meine, es gibt hier so viele Einrichtungen in ganz Deutschland. Man kann, also ich will damit sagen, man hat gar nicht nötig, sich so draußen hinzulegen ohne nichts. Und zu erfrieren, weil du kannst hier bei uns in Bremen, Jakobikirche, du kannst eigentlich echt überall hin und überall wird dir geholfen. Und deshalb, ich kann immer nicht verstehen, wieso die Leute teilweise wirklich, ich meine, wir haben hier minus 16 Grad, wieso da teilweise Leute da ohne wirklich gar nichts oder mit nur einem Schlafsack draußen auf der Straße schlafen. Ich verstehe das einfach nicht. Wieso gehen die nicht irgendwo und holen sich Hilfe? Oder weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie ich die Frage genau stellen soll. Also, ich verstehe es einfach nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist kein Problem. Das kann ich dir gut beantworten.
Ja, das würde ich so gerne wissen wollen.
Ja, die meisten Obdachlosen, die haben ja meistens nur einen Rucksack dabei und eine Tasche. Und die schließen das lieber zum Beispiel in Bahnhöfen ein, im Schließfach, bevor sie in eine Obdachlosenunterkunft gehen. Mir ist es selber schon passiert, dass ich morgens aufgewacht bin, mein Portemonnaie war weg, meine ganzen Ausweise. Im Portemonnaie waren nur 3 Cent. Es war wirklich nichts zu wollen und nichts zu holen. Das ist mir passiert. Ich bin in einem
Obdachlosen. Aber warum? Meine Frage ist, warum? Also diese Kälte alleine müsste dich doch eigentlich zwingen, dahin zu gehen, irgendwie in irgendeine Kirche oder wie auch immer.
Ja, also das ist nein, den.
Wie kann man dann trotzdem noch weiter liegen und sich denken, egal, ich erfriere jetzt hier oder so?
Ja, die Leute haben Angst, den letzten Rest, den sie besitzen, geklaut zu bekommen. Dass sie das Letzte, weil das meistens Erinnerungsstücke sind, die sie mittragen, und weil sie Angst haben, das Letzte, was sie haben, gerippt zu bekommen, wie man auf der Straße sagt.
Das bedeutet, dass man die Erfahrung macht in Einrichtungen, die einem eigentlich helfen wollen, dass man dort von anderen Obdachlosen oder Bewohnern solcher Einrichtungen tatsächlich auch noch bestohlen wird?
Ja, ich war auch in der Einrichtung und bin zwischendrin in der Einrichtung. Ich war ein paar Tage da und mir wurde mein Alkoholkonsum bewusst und bin in eine qualifizierte Entgiftung gegangen. Und ja, ich bin aus der Entgiftung gekommen. Die Leute von diesem Heim haben alles eingeschlossen, unter anderem, weil ich sehr gern koche. Mein Vater ist auch Koch, der hat mir ein sehr teures Messerset geschenkt. Meine Pumaschuhe haben gefehlt, das Messerset war weg. Und obwohl es eingeschlossen war im Keller, also die Leute haben wirklich manchmal Angst, ihr letztes Hab und Gut, weil auf dem Weg zur Obdachlosigkeit wohnst du erstmal bei Freunden, verteilst dein Hab und Gut in mehreren Kellern bei Freunden und du hast am Schluss nichts mehr. Und dann hast du so eine Angst, dass du dann, wie gesagt, du nimmst wirklich dann nur noch die Erinnerungsstücke mit, die dir am meisten am Herz liegen, obwohl du sie manchmal gar nicht brauchst. Du schleppst sie einfach mit. Es ist Erinnerung. Und die haben manchmal so eine Angst, dass das auch noch wegkommt, dass sie dann lieber auf der Straße sich eine Platte suchen und dann lieber frieren, anstatt das Letzte, was sie haben, genommen zu kriegen. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Faktor, der da mitspielt.
Beantwortet das deine Frage?
Ja, schon, irgendwie schon, aber ich weiß nicht, also ich sehe das halt aus meinem Blickwinkel aus und ich könnte das einfach nicht. Ich wüsste, also wie gesagt, die Kälte würde mich einfach dazu zwingen. ich sag mal, mir Hilfe zu holen oder mal einen Abend oder halt einen Winter lang irgendwo zu übernachten.
Also zum einen ehrt es dich ja tatsächlich, dass du dir überhaupt Gedanken machst, weil viele von uns gehen ja achtlos an Obdachlosen vorbei, bloß nicht hingucken oder man sieht es kurz und blendet es wieder aus. Also dass du dir überhaupt so viele Gedanken machst und wie du gesagt hast, ja auch heute schon Kaffee serviert hast, das ist ja alles schon mal sehr ehrenvoll. Aber wie hast du dir die Frage denn selber beantwortet? Also hast du für dich eine Antwort gehabt, warum diese Menschen auf der Straße liegen, wo sie doch, wie du sagst, die Gelegenheit hätten, irgendeine Einrichtung zu nutzen?
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, Obdach, also ich habe mir gedacht, dass, ich weiß nicht, wie man obdachlos wird, aber ich glaube, viele haben so ganz, ganz, ganz schlimme Schicksalsschläge und geben einfach auf. Also das Leben geben sie dann einfach auf. Und ich glaube, weil sie das Leben aufgeben, holen sie sich auch, also wollen sie auch keine Hilfe von anderen oder gehen sie halt nicht zum Amt und fragen wegen einer Wohnung oder in die Jakobikirche oder wie auch immer. Ich glaube, sie haben sich einfach selbst aufgegeben und ja, leben einfach oder akzeptieren das so, wie es ist. Und das ist einfach so schade. Also das, was ich heute erlebt habe, das hat mich echt mitgenommen, weil einige von ihnen hatten richtig lila Lippen und so. Das ist auch saukalt und ich habe mich dauernd gefragt, wieso gehen die nicht irgendwo hin oder ich weiß nicht, aber ich habe mich nicht getraut, die zu fragen, weil ich, das sagte der Gesprächspartner ja auch gerade, ich habe gesehen, dass viele von denen, denen ich da einen Kaffee ausgegeben habe, sich richtig geschämt haben. Das mussten sie gar nicht. Also ich habe es richtig gern gemacht und ich wollte mich eigentlich mit dem unterhalten, habe mich nicht getraut und ich glaube, wie gesagt, um auf deine Frage zu kommen, dass die einfach aufgegeben haben. Ich glaube, das hat damit was zu tun, aber ich weiß es nicht genau. Deshalb wollte ich auch unbedingt anrufen, um jetzt den Gesprächspartner dazu fragen, weil er war ja Ex-Obdachloser und ich dachte mir, dass er mir vielleicht die Frage beantworten kann. Also ich kann es mir immer noch nicht erklären, ganz ehrlich, weil in Deutschland gibt es so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen.
Frederik, du hast ja das Thema Stolz auch schon angesprochen. Ist das auch ein Grund, dass man als Obdachloser vielleicht zu stolz ist, auch bei karikativen Unternehmen sich Hilfe zu holen?
Ja, einerseits das, andererseits sind auch sehr lange Anlaufzeiten da. Und wenn man gesagt bekommt, na, das dauert mindestens 2-3 Monate, bis wir ein Zimmer frei hätten oder so. Ja, es gibt ja auch, gut, es gibt Heilsarmee und so, aber das sind halt diese Sachen, wo man in 8-10 Mannzimmern liegt und wo halt die Gefahr sehr groß ist, dass du alles, wenn du nicht alles unter die Bettdecke steckst, ist irgendwas weg. Also, ja.
Ja, aber kann man aber kann man denn in solchen Einrichtungen sein Hab und Gut, sage ich mal, nicht irgendwie abgeben, irgendwie über Nacht, dass es halt irgendwie gesichert, also es kann ja nicht sein, dass man lieber friert oder dass man lieber draußen spielt, weil man Angst hat, da irgendwie sein Hab und Gut zu verlieren. Da muss es doch irgendwas geben, das müssen doch diese ganzen Einrichtungen wissen und die müssen doch irgendwie gleich in die Safes oder irgendwas haben, wo man das über Nacht abgeben kann.
Ja, ein Teil davon vergibt Spindschlüssel zum Beispiel. Dahinter legt man einen Pfand und kann den Spindschlüssel nutzen. Aber der hat mir zum Beispiel, wo ich dann mal in einer Entgiftung war, der hat mir ja auch nichts gebracht. Ich kam ja wieder und die wertvollsten Sachen waren trotzdem weg. Also es ist schon
ist ja ein harter Krieg unter den. Es ist ja wie Krieg unter den Obdachlosen. Es ist ja richtig fies irgendwie.
Ja, es ist Krieg. Es ist Krieg erstmal um die Platte, wo du schläfst.
Aber herrscht auf der Straße nicht fast immer Krieg? Also ist das da fast am schlimmsten, oder? Man sollte meinen, dass eine große Solidarität besteht zwischen Obdachlosen, aber ich glaube, wenn du auf der Straße lebst, dann ist Krieg.
Ja, das ist absoluter Krieg. Also es ist Krieg zwischen den verschiedenen Milieus. Es ist Krieg, ob du überhaupt anerkannt wirst, ob du überhaupt einen Anlauf, ob überhaupt mit den Leuten, die da sind in den verschiedenen Städten, ob mit dir überhaupt einer bereit ist zu sprechen.
Wahnsinn.
Das ist ein sehr, sehr hartes Brot, was man auf der Straße hat. Also es ist schlimmer, als sich die meisten vorstellen können.
Frederik, du bist ja nun nicht mehr obdachlos. Wie begegnest du denn heute Obdachlosen?
Ja gut, in den Städten, wo ich war, ich kenne ja die meisten. Ich gehe immer noch zu denen, ich bin immer noch denen hier Catweasel und die wissen ganz genau, dass ich niemals anders mit denen reden würde oder wie ich auch früher zu denen war. Und ich werde genauso anerkannt wie vorher auch. Also.
Aber hilfst du denen jetzt? Oder weißt du?
Ja, klar. Ich kann ihnen, weil ich weiß ja, wie die meisten ticken, Ich habe auch für die Diakonie, wo ich mit Sozialstunden gearbeitet habe, habe ich teilweise Streetworker gemacht, obwohl ich selbst OSW war, also ohne festen Wohnsitz. Und ich weiß, wie die meisten ticken, an was für Krankheiten die leiden, an was für depressiven Störungen sie leiden. Ich weiß, wie ich mit denen halt rede, und die kennen mich einfach, ob ich jetzt eine Wohnung habe oder nicht. Die wissen einfach, ich bin so, wie ich bin, und ich werde mich auch niemals ändern ihnen gegenüber.
Frederik, was rätst du jetzt Leuten wie Reni und anderen, die helfen wollen, aber das Gefühl haben, sie stoßen da auf Ablehnung, weil Obdachlose zum Teil aus Stolz diese Hilfe nicht annehmen? Muss man die dann zu ihrem Glück zwingen, in Anführungszeichen, oder
kann man nicht.
Respektiert man den Stolz und geht mit seinem Schlafsack, den man eigentlich schenken wollte, wieder nach Hause?
Je mehr man redet und je mehr Zuneigung man dem probiert zu geben, desto mehr wird man wahrscheinlich auf Granit treffen. Ja.
Aber wie hilft man dann?
Tja, wie hilft man?
Ja, ich sagte ja am Anfang, ich habe bei vielen das Gefühl, die wollen obdachlos sein. Die wollen gar keine Hilfe. Also man würde gerne helfen wollen, aber irgendwie, das ist ganz merkwürdig bei einigen. Die wollen einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Also ja, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, wenn man helfen will, weißt du, aber irgendwie manchmal, oder ich komme mir manchmal, weil ich das auch öfter mache und alles, manchmal komme ich mir total blöd vor, wenn die dann irgendwie mich da angucken, und dann schäme ich mich fast, dass ich helfen will. Also es ist ganz merkwürdig bei manchen. Verstehe das
nicht. Ja, es ist, du musst dir vorstellen, viele von den Leuten leben ja schon seit ein paar Monaten in der Situation, sondern schon seit längerer Zeit. Die sind ihren Lebenstrott wie ein ganz normaler Mensch, der auch eine Wohnung hat, die sind ihren Lebenstrott gewohnt. Wenn du jetzt zum normalen Mensch gehst und sagst, hier, ich habe einen Fernseher, ich will dir den schenken, dann sagt er auch zu dir, für was denn? Brauch doch gar keinen Fernsehen. Ja, und so ist es bei denen. Die haben sich manifestiert auf ihr Dasein und wissen, wie sie am Tag zurechtkommen, und die Eine Therapie, ja, wird ihnen auch nicht groß.
Ja, weißt du, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, aber weißt du, was da so schwer ist? Diese Leute, also okay, das respektiere ich. Wenn jemand irgendwie seinen Trott hat, seinen Alltag hat, dann ist das völlig okay. Aber es gibt ja auch die Hilfe möchten. Und es ist so wahnsinnig schwer zu sehen, okay, der möchte Hilfe haben, dem kann ich helfen. Und der will gar keine Hilfe, den sollte ich am besten in Ruhe lassen. Weißt du, das ist einfach irgendwie,
das ist sehr schwer. Es gibt auch.
Und man will ja auch nicht, ich will ja auch niemandem Hilfe anbieten, von dem ich irgendwie weiß, der will die gar nicht. Das möchte ich ja gar nicht, aber das weiß ich ja nicht, das sehe ich ja nicht in deren Augen oder wie auch immer. Und das ist irgendwie sehr.
Ja, doch, man kann es sehen. Also, ja, gut, wenn man noch nie in dieser Situation war und hat noch nie diese Umstände mitgemacht, dann hat man das Auge nicht dafür.
Ja, ich sehe es nicht. Also gerade bei minus 16 Grad habe ich das, oder würde ich denken, die brauchen alle meine Hilfe oder alle Hilfe. Und deshalb.
Ja. Ja,
aber Frederik, was macht man denn jetzt? Also das kann ja jetzt nicht das Resultat unseres Gesprächs sein. Ach, wisst ihr was, lass die Obdachlosen da liegen, die wollen eh keine Hilfe.
Nein.
Das ist verschenkte Zeit, auf die zuzugehen.
Das Beste ist einfach, wenn man wirklich das probiert, ein Gespräch zu suchen, wenn es natürlich direkt verneint wird, dann hat man recht wenig Chancen. Aber wenn man zum Gespräch kommt, dann sollte man nicht sofort Hilfe anbieten, sondern vielleicht einen Tag später zu der Person gehen, sollte den Schlafsack eingepackt nehmen und sollte einfach ganz normal wie am Vortag mit den Leuten reden. Ei, Gude, was machst du? Was hast du gestern so gemacht hier? Und Nacht war wieder scheiße, bla. Und legt einfach das neben die Leute und vergisst es einfach. Wie als würde man eine Tasche vergessen.
Okay, ja, okay.
Das heißt, für demnächst gar nicht mehr irgendwie hinlaufen und den Kaffee bringen und wieder weggehen, sondern auch versuchen, mit denen zu sprechen. Und ja, wenn ich merke, der lehnt es ab, dann okay. Und wenn nicht, dann tue ich einfach so, als wenn nichts wäre, und ich unterhalte mich mit dem ganz normal. Und dann
Also ich glaube, ein wichtiger Hinweis ist tatsächlich dieses Gönnerhafte so gut wie möglich zu reduzieren, auch wenn man es gar nicht gönnerhaft meint, aber in dem Moment kommt es natürlich gerne so rüber, ach, da kommt mal der feine Herr und bringt uns irgendwie eine Tasse Kaffee und so einen alten, ausrangierten Schlafsack. Vielleicht, wenn es einem also gelingt, weniger gönnerhaft rüberzukommen, sondern, du sagst es ja, eher dezent, dann hilft man wahrscheinlich viel mehr.
Ja, weil sonst... Ja, dann kommt die Scham und der Stolz und das Gemisch, das ist dann schon zur Abneigung, ja, parat. Einfach ein Gespräch suchen, da, und naja, was habt denn die Nacht über gemacht, wo war denn, und was einfach mitbringen und es nicht, hier guck mal, ich hab dir was mitgebracht und bla und hin und her, nein, einfach mitbringen. Neben sich legen oder zwischen einem, wenn man neben jemand sitzt, und es einfach vergessen, es einfach liegen lassen und irgendwann dann nach dem Gespräch gehen und
alles klar.
Glaub ich,
das mache ich morgen direkt.
Siehst du, Reni, hat's gut, dass du angerufen hast, hat's ja schon was gemacht.
Das hat auf jeden Fall geholfen jetzt zum Schluss. Also das ich mach das mal so.
Okay.
Weil das hört sich auch sehr logisch an.
Danke, Reni, dass du angerufen hast, und Frederik, danke auch, dass du angerufen hast.
Na klar.
Bis zum nächsten Mal, wenn es sich wieder ergibt.
Ja, falls noch irgendjemand Fragen hat, er kann mich gerne anrufen.
Wo auch immer.
Kein Problem. Ihr habt die Nummer.
Ach so, alles klar. Okay, also wenn tatsächlich jemand direkt mit dir sprechen will, sollen wir die Nummer ruhig dann an denjenigen weitergeben.
Dürft ihr auf jeden Fall.
Alles klar. Danke dir, Frederik. Und
alles klar.
Es klingt wie eine Phrase, aber ich wünsche dir ein schönes Leben.
Danke, gleichfalls.
Danke, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Tschüss. 0880, 5x5, das ist die Nummer der Late Line, die könnt ihr anrufen, kostet euch nichts, wenn ihr aus einem deutschen Netz anruft, also ihr verschuldet euch nicht, wenn ihr hier anruft. Heute dürft ihr reden, worüber ihr wollt. Normalerweise geben wir immer ein Thema vor, aber heute ist das nicht der Fall. Heute könnt ihr anrufen, wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt. So ist die Redewendung genau richtig. Wenn ihr also irgendwas besprechen wollt, irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das 0880 5x5. Am Telefon sehr lange wartet schon die Ina, 15 aus Bitterfeld. Hallo Ina.
Hallo Jörg, wie geht's?
Immer noch, der Husten will nicht verschwinden, aber sonst sehr gut.
Schön.
Husten haben sie im Augenblick alle, das ist...
Ja, habe ich auch, ja.
Siehste, es sind die Schleimmonster in meinen Bronchien. Habe ich heute in irgendeiner Fernsehwerbung gesehen. Das sind Schleimmonster.
Ja.
Ja, so wird im Fernsehen gesagt. Dann wird es schon stimmen, wenn die das sagen. Ina, was gibt's? Warum rufst du an?
Also bevor ich mein Thema, kann ich dann noch mal kurz was zu den Obdachlosen sagen vielleicht?
Natürlich.
Ganz ehrlich, bei uns in der Gegend gibt es eigentlich nicht so viele Obdachlose. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben bis jetzt einen einzigen Obdachlosen bei uns gesehen.
In Bitterfeld?
Nee, in Leipzig.
In Leipzig? Echt, da gibt es keine Obdachlosen? Ja. Das will ich fast nicht glauben.
Ich weiß es nicht, aber ich sag's mal so, wie ich das mitkriege. Also ich habe ganz ehrlich nur einen einzigen Obdachlosen bis jetzt in meinem Leben gesehen. Und das ist schon 15 Jahre. Also sonst habe ich auch Straßenmusikanten oder so, aber echt nur einen richtigen Obdachlosen. Und halt zu den Obdachlosen will ich was sagen. Ich habe so eine Idee, aber jetzt, nachdem ich das gehört habe, finde ich es eigentlich fast schon ein bisschen naiv, weil ich habe so eine Idee, ich will später halt erfolgreich werden und ganz viel Geld machen, und davon möchte ich dann so ein Obdachlosenheim eröffnen, weil ich das halt auch ganz schrecklich finde, dass die auf der Straße leben müssen und so. Aber ich will halt kein normales Obdachlosenheim machen, wo die nur schlafen oder so. Ich möchte die halt richtig so über Jahre begleiten, dass die da wohnen, dann helfen, wieder in das Leben eingliedern, sich einen Job suchen und eine eigene Wohnung und so.
Ina, natürlich klingt das ja erstmal naiv, aber das macht ja nichts. Es gibt, glaube ich, naivere Pläne, die man für sein Leben schmieden kann, und dieser ist ja sehr ehrenhaft. Und wenn es dir vielleicht auch nie gelingen wird, so viel Geld zu verdienen, dass du ein eigenes Obdachlosenheim aufmachst, so ist es dir vielleicht immer im Hinterkopf, dass du Obdachlosen helfen willst, und das kann man ja auch auf andere Art und Weise, muss man nicht gleich ein ganzes Heim gründen. Aber ist doch sehr ehrenhaft.
Ja.
Also, tu das. Und wenn du tatsächlich die Millionen irgendwann verdient hast, umso besser. Dann mach das erste Obdachlosenheim in Leipzig auf, das nach ganz neuen Gesichtspunkten arbeitet.
Ja, so sehr, das wäre auf jeden Fall toll für mich so.
Was wolltest du aber eigentlich?
Also ich wollte dir heute mal die freie Themennacht geben. Also dass du mal reden darfst über was du möchtest und ich hör zu. Dass wir sozusagen Rollen tauschen.
Und du hörst zu? Ja, okay. Was beschäftigt mich denn zum Beispiel? Mich beschäftigt zum Beispiel die Sendung, zwei Fernsehsendungen. Guckst du Fernsehen?
Ja.
Es geht schon mal los mit der Sendung Unser Star für Baku.
Ja.
Das gucken ja offensichtlich sehr wenige Menschen, also zu wenige. Das Interesse an dieser Sendung ist nicht so groß, wie man sich es gewünscht hätte. Bisher lief es auf Pro7, ab Donnerstag läuft es dann auch in der ARD im Ersten. Ist das eine Sendung, die du guckst? Interessiert dich das?
Nee, nicht wirklich. Also, aber bei mir ist so, ich habe zurzeit sowieso also nicht so Bock auf Casting-Sendungen. Das ist, zurzeit nicht so mein Ding.
Noch nie gewesen? Du bist doch eigentlich voll in der Zielgruppe für Casting-Sendungen.
Ja, doch. Ich hab mal reingeschaltet. Also ich habe öfters mal reingeschaltet und dann mal ein bisschen was gesehen, so, aber direkt verfolgt habe ich das nicht, weil ich finde das irgendwie zurzeit langweilig. Weil es ist echt so, die singen da ihre Lieder. So immer das Gleiche, dann kommt Jury-Kommentar, dann singen sie wieder Jury-Kommentar. Also ich finde das mittlerweile langweilig und da kann ich Besseres mit meiner Zeit anzufangen, als das Gesingen und Kommentar anzuhören irgendwie.
Ja, und was mich wundert, ist, dass es immer mehr von diesen Sendungen gibt. Es wird ja nicht weniger.
Ja.
Es werden ja immer mehr. Aktuell laufen gerade Unser Star für Baku, Deutschland sucht den Superstar, Voice of Germany. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendeine, natürlich gibt es im Model-Bereich, startet demnächst wieder Germany's Next Topmodel. Es läuft schon Das perfekte Model mit Eva Pattberg. Das sind jetzt alleine 5 Castingshows, die mir einfallen aus dem Stand. Offensichtlich gucken das doch sehr viele Menschen mit großem Interesse.
Ja, ich weiß, früher habe ich das auch natürlich geguckt mit großem Interesse, aber mittlerweile ist es nicht mehr mein Ding. Also wie gesagt, ich finde es halt irgendwie ein bisschen langweilig, weil irgendwie ist es doch immer das Gleiche. Und die meisten, ganz ehrlich, bei DSDS zum Beispiel, ich meine, da kennt die Leute fast keiner mehr, da hat also so.
Ja, grundsätzlich gibt es ja keinen Casting-Gewinner, der wirklich über Jahre Erfolg gehabt hätte.
Ja, deswegen, und ganz ehrlich, bei Germany's Next Topmodel kenne ich kein einziges mit Namen, also wer da gewonnen hat. Also.
Lena Gerke.
Keine Ahnung.
Da warst du wahrscheinlich noch zu jung. Das war die Gewinnerin der ersten Staffel. Und die Schwester von Lena Gerke, Jana Gerke, wird vermutlich das Finale der Sendung Unser Star für Baku bestreiten. Neben Roman Lob, der wahrscheinlich am Ende nach Aserbaidschan zum Eurovision Song Contest fliegen wird. Also ganz offensichtlich ist die Familie Gerke, trimmt ihre Kinder auf Castingshow-Teilnahme. Sehr erfolgreich. Gut, aber kennst du nicht? Ist auch wurscht. Die nächste Sendung, mit der ich mich beruflich, aber auch privat beschäftige, ist Gottschalk Live. Hast du die?
Ja, das hab.
Hast du die jemals geguckt?
Ja, die habe ich heute geguckt. Ja, ich habe es mir vorgenommen, seit 2 Wochen Gottschalk Live zu gucken. Ich habe es nie gepackt, aber heute habe ich es geschafft.
Jetzt bist du natürlich mit 15 Jahren eine heiß umworbene Zielgruppe. Also 15-Jährige wünscht man sich ja im Ersten, dass solche Leute plötzlich das Erste einschalten, gerne auch Gottschalk Live. Jetzt hast du wahrscheinlich vorher viel darüber gelesen und auch gelesen, dass die Quoten so schlecht sind und dass Gottschalk so schlecht ist und dass die Sendung so schlecht ist. Jetzt hast du es dir aus Neugier angeguckt. Wie ist jetzt deine Meinung zu dieser Sendung?
Also ganz ehrlich, ich fand es ein bisschen langweilig. Also die saßen nur da und haben geredet so und ja.
Aber das machen wir ja auch in der Late Line. Wir sitzen einfach nur da und reden. Und trotzdem.
Ja, aber ich fand auch die Gags jetzt nicht so besonders von Gottschalk so, also.
Was hast du denn Gottschalk geguckt, als er noch Wetten, dass moderiert hat? Oder ist das für dich nur irgendein älterer Herr, der jetzt im Ersten eine tägliche Sendung hat?
Natürlich habe ich das geguckt, also mit Gottschalk, ja, also ja.
Da waren ja aber die Witze auch nicht besser. Es ist ja nicht so, dass Gottschalk da irgendwie lustiger war. Warum hast du Wetten, dass geguckt und fandst das so ganz gut? Aber jetzt Gottschalk Live, denkst du dir, gucke ich nicht wieder. So verstehe ich es zumindest.
Na, bei Wetten, das war auf jeden Fall interessanter, so schon alleine von den Wetten, da war Abwechslung und alles. Und bei Gottschalk Live, also die sitzen ja eigentlich nur da, so wie ich mitgekriegt habe, und erzählen über irgendein Thema und das bringt nicht wirklich viel Spannung, so höchstens, wenn man sich halt direkt für dieses Thema interessiert, über das da geredet wird, dann natürlich, aber bei Wetten, das, da gab es verschiedene Sachen, verschiedene Wettkämpfe, also ganz verschiedene Charaktere und so, und das hat das halt auch schon so spannend gemacht, wie da alle zusammensaßen und...
Wirst du Gottschalk Live nochmal einschalten?
Ja, ich denke mal schon. Also ich habe es ja jetzt nur einmal gesehen und dann werde ich es mir auf jeden Fall nochmal angucken, um zu sehen, ob das halt nur an dieser einen Sendung jetzt lag, so dass das so war oder und die anderen halt, also sonst generell ganz gut ist oder ob das halt generell so ist.
Ich glaube, das kann ich schon beantworten. Das ist immer so, nur halt mit wechselnden Gästen. Also wenn einen die Gäste interessieren, ist es wahrscheinlich auch für dich spannender. Wenn es aber so wie heute ist, wer war heute da? Helge Schneider und diese Catherine Hagel, die man aus Grey's Anatomy kennt. Interessiert einen oder interessiert einen nicht? Ich finde das auf jeden Fall ganz spannend, deshalb, weil mich dieses Format, ich finde das gut, also so eine tägliche, halbstündige Live-Sendung finde ich super. Aber ich habe auch das Gefühl, mir ist nicht ganz klar, wer soll das gucken? Also wer soll um diese Uhrzeit in der Lage sein, Fernsehen zu gucken, Zeit zu haben und Interesse auch an dem zu haben, was da passiert? Und deshalb betrachte ich das mit einer gewissen Begeisterung, ich bewundere ein bisschen den Mut, den auch die ARD hat, so eine Sendung, die ja auch ein bisschen kostenintensiv ist, zu installieren, bestaune aber auch ein bisschen die Naivität, mit der sie daran gegangen sind, weil sie glauben, wir holen uns einfach den Gottschalk, der hatte 10 Millionen bei Wetten, dass, nach ein paar wird er wohl rüberziehen in seine Sendung und die jetzt seltsamerweise verblüfft sind, dass es nicht so richtig funktioniert. Also ich bin mal gespannt, ob die 3 Jahre, die das Ding ja erstmal geplant ist, ob diese 3 Jahre auch wirklich durchgezogen werden.
Ach so, das soll 3 Jahre laufen?
Also es soll am liebsten, wenn es nach allen geht, soll das 20 Jahre laufen. Aber für 3 ist es jetzt erstmal, ich glaube, 3 Jahre hat Gottschalk jetzt erstmal unterschrieben. Und mal sehen, ob er wirklich im Jahr 2015 immer noch da sitzt.
Na, ich weiß nicht, also ich habe das auf jeden Fall, meine Mutti hat das halt auch mit mir zusammengeguckt halt. Und die meinte halt, also sie hat sich angeguckt und die meinte halt, das ist unter Gottschalks Niveau, die Sendung. Also ich weiß nicht, weil die guckt ja auch Wetten, das und so. Also ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber sie meint, das ist unter seinem Niveau, er kann mehr halt so.
Okay. Am Ende muss er selber entscheiden. Ina, danke, dass ich ein bisschen über die Themen plaudern durfte. Gut, dass du mal die Rolle übernommen hast. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Nacht.
Ich dir auch.
Dankeschön, mach's gut.
Und auf viel Spaß. Ciao.
Danke, tschüss. 0800 80 5x5, die Nummer hat auch gewählt. Wer wartet denn schon länger? Hier, der Mario 36 aus Bremen. Hallo Mario.
Grüße dich, hallo.
Du hast ein Theaterstück zum Thema Arbeitslosigkeit geschrieben selber oder kennst?
Nee, das wurde wahrscheinlich missverstanden. Ich habe gestern am Theater am Goetheplatz ein sehr interessantes und spektakuläres Theaterstück gesehen. Das nennt sich Arm, Alt, Arbeitslos. Ich habe mich da nicht vorher informiert darüber und habe dann festgestellt, dass das ja mehr oder weniger eine Spiegelung der ausbeutenden Gesellschaft, vor allem in der Arbeitswelt oder in der wirtschaftlichen Welt, da dargestellt wird. Und muss sagen, hat mir sehr viel Impuls gegeben.
Arm, alt, arbeitslos heißt das. Mhm. Machst du das öfter, dass du ins Theater gehst, ohne dich vorher zu informieren? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Normalerweise geht man ja nicht mal ins Kino, ohne vorher sich zu informieren. Und du sagst, du gehst einfach mal ins Theater und setzt dich da hin und mal sehen, was passiert.
Ja, ganz genau. Hin und wieder mache ich das. Wien ist ja, ich komme gebürtig aus Wien, wie man das irgendwo doch hört.
Ich wollte gerade sagen, so eine Bremer Zunge sprichst du nicht.
Genau, richtig. Und diverse Theater natürlich. Und das pflege ich natürlich auch hier in Bremen ein bisschen weiter. Selten, aber doch. Und in diesem Fall hat es ganz einfach gepasst, dass man mit Freunden ins Theater gegangen ist. Und muss sagen, sehr interessant, denn wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, sind die Schauspieler Laiendarsteller zum Teil gewesen, die wirkliche Arbeitslose in Bremen sind. Und dieser Regisseur, das eigentlich sehr gut auf die Bühne gebracht hat, wie es tatsächlich ist, ne? Dass über 50-Jährige, die plötzlich in die diversen Maßnahmen gesteckt werden, um aus der Statistik oder auf der Statistik der Arbeitslosen nicht mehr zu erscheinen. Muss sagen, ein bisschen traurig auch.
Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, wenn man so auf gut Glück ins Theater geht, dass man da auch viel sieht, was einen zu Tode langweilt oder mit dem man nicht einverstanden ist. Sitzt du das dann aus oder gehst du dann auch mal in der Pause?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass das eine Ausnahme war. Es war eine Motivation anzurufen zu diesem Thema, weil ich zuvor diese Diskussion mitbekommen habe bezüglich diesem Obdachlosen.
Ja.
Diese sozialen, doch in der heutigen Gesellschaft ausgegrenzten Persönlichkeiten, die werden oftmals alle, sage ich mal, in eine Schublade gesteckt. Na, alle Obdachlose sind automatisch Alkoholiker oder drogensüchtige Alkoholiker und das kann es ganz einfach nicht sein, dass das so, sagen wir mal, von uns, die vielleicht noch eine Arbeit haben und die, sagen wir mal, höhere Gesellschaftsschichten bekleiden, dann ganz einfach so ausgedrückt wird. Und das ist natürlich auch bei Arbeitslosen. Ne? Natürlich gibt es schwarze Schafe, das ist keine Frage. Vielleicht der eine oder andere der Zuhörer kennt einen solchen, aber oftmals wird gesagt, ne, alle, die irgendwie Arbeitslosengeld 2 bekommen, sind irgendwo in der Schublade. Ja, das sind die Nichtwilligen, die Arbeitslosen, die das System ganz einfach ausnützen und so weiter. Und dagegen wehre ich mich ganz einfach. Das kann es nicht sein, dass wir ganz einfach nur ablästern und in Wirklichkeit nicht in die Details sehen. Das hat mich motiviert, ganz einfach anzurufen und irgendwie von der gestrigen Vorstellung auf diesem oder bei diesem Theater, ja, war das irgendwie passend.
Alles klar, Mario, eins interessiert mich noch. Was hat dich denn aus Wien nach Bremen verschlagen? Der letzte Österreicher, der nach Bremen gekommen ist, hat hier die Redaktionsleitung der Bild Bremen übernommen. Was ist dein Begehr? Warum bist du bei uns in Bremen? Ich sag bei uns, weil ich sende ja aus Bremen.
Genau, weiß ich. Richtig. Das ist die Liebe. Ganz genau. Also du wirst jetzt lachen, meine Frau hat den Spitznamen Sissi.
Ja, okay.
Ich bin zwar nicht der Franz, aber ich bin der Mario, der aufgrund einer gebürtigen Bremerin nach Bremen gezogen ist. Und ich bin sehr überzeugter Wahlbremer geworden.
Alles klar. Kann man ja auch gut leben. Es ist nicht ganz so wie Wien, aber ist trotzdem schön.
Ich muss da sagen, Wien, also ich habe das mehrmals schon gesagt, in Wien gibt es drei Typen von Wiener. Es gibt den typischen Wiener, ich sag mal, das ist dieses kleinkarierte Arschloch manchmal,
ja,
der sich verdeckt hinter dem Wiener Schmäh, das so hochjubiliert wird. Dann gibt es den Grenzgänger, der natürlich mit diesem typischen Wiener immer irgendwo aneckt, der kulturell oder beruflich ganz einfach nicht ausreisen kann. Und dann gibt es den Ex-Wiener. Und einer dieser vielen, der telefoniert gerade mit dir.
Alles klar. Mario, dann grüß mir die Sissi. Und wir sprechen vielleicht oder sehen uns mal irgendwann in Bremen, keine Ahnung. Mach's
ja,
gut.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Schöne Sendung noch.
Danke,
ciao.
Tschüss. So, dann machen wir mal weiter bei Dennis aus Halle, 32 ist er. Hallo Dennis.
Ja, hallo.
So, du hast gleich zwei Themen zur Auswahl.
Naja, kann man so sagen. Eigentlich ist es immer nur ein Thema, weil letzte Woche wollte ich schon mal anrufen, ja. Da ging es um geskripte Fernsehsendungen.
Ja.
Und ich hatte halt vor kurzem mit einem Kollegen von mir einen Film gesehen gehabt, auf den er mich mal aufmerksam gemacht hatte, und zwar nennt er sich das 9-11, das Mega-Ritual. Und da geht es eigentlich explizit darum, um den Anschlag am 11. September.
Ja.
Ja. Und ja, das hat mich dann doch einiges ein bisschen stutzig gemacht, was da halt so erklärt wird mit den Flugzeugen, mit den Türmen und warum die das gemacht haben oder warum das passiert ist. Und jetzt vor kurzem kam halt auch wieder was darüber im Fernsehen, ich glaube bei RTL war das, mit genau diesen Aufnahmen. Und ja, da muss ich das dann mal so ein bisschen überlegt, was man da so gesehen hat. Und die Erklärung in dem Film dort gemacht worden ist, dann kommt man dann doch schon mal ein bisschen ins Grübeln. Und deswegen wollte ich eigentlich letzte Woche da auch schon anrufen bei dieser Sendung.
Bist du in der Lage, ja, in kurzen Sätzen die Verschwörungstheorie wiederzugeben? Also was dich so stutzen lässt?
Ja, in kurzen Sätzen. Ich probier's mal. Also fangen wir mal mit den sogenannten Live-Bildern an. Da wurde zum Beispiel kurz bevor der zweite Einschlag war in dem anderen Tower, ist darauf hingewiesen worden, dass da bei beiden Sendern, ich glaube NBC und ABC war es, oder CNN, weiß ich jetzt nicht mehr, da gab es ein kurzes Tonsignal, und zwar ungefähr 15 oder beziehungsweise 17 Sekunden vorher. Und just in diesem Moment haben eigentlich auch die Kameramänner, die da in den jeweiligen Helikoptern saßen, auf einen von diesen Türmen, also auf den, wo da noch nicht der Einschlag war, gefilmt mit einer Nahaufnahme und sind halt unmittelbar vor dem Einschlag sehr nah rangegangen, dass man es sehen konnte. Man hat dann aber auch genau erkannt, dass bei dem einen Sender, dass da gar kein Flugzeug eingeschlagen ist. No, also bei dem anderen Sender, also die haben das synchron gezeigt, hat man dann gesehen, dass da ein Flugzeug rauskommt, obwohl es eigentlich ein dieselbe Live-Aufnahme zum Beispiel sein soll. Mhm. No, also der Punkt war immer derselbe. Und zum Beispiel ist auch für mich eigentlich ziemlich unerklärlich, wie ein Flugzeug auf der einen Seite einschlagen kann und auf der anderen Seite unzerstört rauskommt. Ja, also die Nase müsste ja völlig verbogen sein, die Flügel müssten abgerissen sein, die Turbinen müssten abgerissen sein, weil ein Flugzeug besteht ja nicht aus dicken Stahl oder irgendwie sowas. Die müssen ja leicht sein, die müssen, es muss ökonomisch sein. Also man kann ja nicht, wie soll ich das formulieren?
Ja, mir ist der Ansatz schon klar. Was ich mich aber frage, wer soll Interesse daran gehabt haben, das zu inszenieren? Also das klingt ja, als würdest du nicht glauben, dass es so passiert, wie man es uns weiß macht, sondern das ist eine Inszenierung. Wer hätte Interesse daran?
Interesse daran hat, naja, ich würde das eigentlich immer noch mal auf die Amerikaner eigentlich so schieben, weil wenn man das, ich sag mal, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn man das alles mal so betrachtet, sie wollen ja immer irgendwie, wie soll ich das sagen?
Die Weltpolizei sein. Sie brauchen Gründe, um Kriege zu führen. Also das ist ja alles hinreichend bekannt. Aber glaubst du wirklich, dass eine Regierung 3000 Menschen tötet, so spektakulär tötet, sodass auf diese Art und Weise, um sich eine Legitimation zu verschaffen, irgendeine Art Feldzug zu führen?
Naja, das ist auch bewiesen, dass es nicht 3000 Menschen waren, also es waren extrem weniger, weil zum Beispiel in diesen beiden Flugzeugen gab es doppelte Namen, das eine Flugzeug, der Flug 93 zum Beispiel, da waren noch Monate später in der Luft angemeldet und flog auch auf diversen Linien und das durfte ja dann eigentlich gar nicht sein, und das ist ja zum Beispiel so ein Ding.
Ist es nicht aber auch ein natürlicher Reflex bei solchen Sachen, die einen so fassungslos machen? Und der 11. September hat ja nun natürlich die ganze Welt fassungslos gemacht. Ist das nicht ein ganz natürlicher Reflex der Menschen, dass sie hilflos sich solche Verschwörungstheorien ausdenken, einfach um das Nicht-Greifbare greifbarer zu machen, erklärbarer zu machen?
Ja, würde ich jetzt mal bejahen, aber nicht zu 100%. Wenn man sich das mal alles so wirklich nur physikalisch mal durch den Kopf gehen lässt, was da halt alles gezeigt worden ist und die Technik auch mal betrachtet, was, wie das gezeigt worden ist oder wie die manchen Menschen auch gezeigt worden sind. Ich sag mal, jeder Mensch, der jetzt gerade von dem Punkt weggerannt ist, wo gerade ein großes Hochhaus eingestürzt ist, ja, der ist aufgelöst, der ist traurig, wütend vielleicht oder irgendwie sowas. Und da sind auch Menschen gezeigt worden,
die eigentlich völlig, wie sagt man, gar keinen Bezugspunkt dazu hatten. Die haben, das hat man halt richtig auch gesehen, gemerkt, gehört, dass die halt einfach nur einen Text abgespult haben. Das haben sich auch, die Menschen haben sich auch versprochen, weil manche haben auch gesagt, das war kein Flugzeug, da war ist eine Bombenexplosion gewesen und alles sowas. Oder der beste Beispiel ist ja eigentlich auch, wo die das Grundstück gezeigt worden ist, ja, dass diese Stahlträger zum Beispiel schräg abgeschnitten waren. Als ob man das halt mit einem Schweißbrenner mit oder mit einer konzentrierten Sprengladung kaputt gemacht hätte. Und bei einer, beim Zusammensturz wäre Stahlträger verbogen und er würde dann nicht so schnurgerade ab. Also wie abgeschnitten aussehen. Ja, also das sind ja alles so physikalische Dinge, die man einfach nicht außer Betracht lassen kann.
Und dennoch also, glaube ich, seit es die ersten Bilder gab von der Mondlandung bis heute gibt es ja genügend Menschen, die sagen, das war gar keine Mondlandung, das war alles in einem Studio. Da sitzen ja die zum Teil selben Verschwörungstheoretiker zusammen, weil sie es einfach das Unfassbare, und zur damaligen Zeit war die Mondlandung ja unfassbar, nicht fassen konnten und deswegen Gründe dafür suchen, warum das, was unerklärbar scheint, dann doch erklärbar ist. Ich glaube, dennoch, das ist ein natürlicher Reflex der Menschen, dass sie versuchen, etwas zu greifbarer zu machen. Also einfach mal schwarz-weiß gefragt, glaubst du, der 11. September hat so stattgefunden, wie es uns die Medien, jetzt nicht die kritischen, die verschwörungstheoretischen Medien, also glaubst du, der 11. September hat so stattgefunden, wie wir es alle glauben sollen? Oder ist der 11. September tatsächlich noch tiefgründiger bzw. entschlüsselbarer?
Also ich glaube nicht, dass so passiert ist, wie es dort uns gezeigt worden ist.
Also du glaubst schon, das sind manipulative Bilder, das hat
definitiv
einen anderen Hintergrund.
Dafür gibt es eindeutige Beweise, also man sieht zum Beispiel, wie gesagt, es ist zum Beispiel diese eine Aufnahme, wo der Sender kein Flugzeug drin hatte, ja, in dieser sogenannten Live-Aufnahme und später ist das als Wiederholung gezeigt worden und dann auf einmal war da ein Flugzeug, ja. Und bei einer Szene zum Beispiel sieht man auch ein Flugzeug ankommen. Das fliegt aber nicht in den Turm rein, das fliegt an der Seite vorbei. Alles solche Sachen, das ist das, was mich dann schon zum Grübeln bringt. Oder dieser Einschlag, wo waren das nochmal schnell hier? Pennsylvania. Man muss sich ja vorstellen, das ist eine 737 gewesen und da ist nur ein Einschlagsloch gewesen, wo, sag mal, vielleicht eine Cessna reinpasst oder sowas. Ja, Trümmerteile waren nicht zu sehen, gar nicht. Das geht gar nicht. Oder wo es ins Pentagon reingekracht werden soll, also reingekracht ist. Das Loch war gerade mal so groß, weiß ich nicht, 5x5 Meter oder sowas. Wenn da ein Flugzeug reingeflogen wäre, wie geht das, dass das nur so klein ist? Es lagen auch keine Trümmerteile davor. Ja, und das hat ja auch das Nachfallen, also das ist ja so ein Ring, das nachfolgende Gebäude, hat es ja auch nochmal durchschlagen. Das ist ja auch wieder das. Die Nase geht ja kaputt. Die kann ja nicht durch einmal komplett durchgehen, ohne Beschädigung und dann das nächste Gebäude auch nochmal mit 5 Meter kaputt machen.
Aber wer weiß, ja. Weder du noch ich waren jemals am Steuerknüppel eines solchen Flugzeugs und sind damit durch ein Hochhaus geflogen.
Ja, das ist richtig.
Aber vielleicht geht es ja doch.
Rein physikalisch betrachtet, 5x5 Meter, eine 737 ist nicht nur 5x5 Meter groß. Die hat eine Spannweite von über 47 Metern. Ja. Das sind ja alles solche Dinge.
Wir werden sie eh nicht klären können, Dennis. Also ist je nachdem, wer einem Beweise vorlegt. Bilder sind natürlich manipulierbar. Was uns da gezeigt wird, aber auch von den Verschwörungstheoretikern, kannst du auch nicht sagen, ob die nicht vielleicht sogar Bilder manipulieren. Wer hat wieder da Interesse? Also es ist schwierig und ich bleibe dabei, es liegt in der Natur des Menschen, dass er für unerklärliche Phänomene Erklärungen sucht und sei es Verschwörungen. Wir werden es beide nicht rausfinden können, Dennis. Vielleicht eines Tages kommt jemand mit dem Hammerbeweis und dann staunen wir alle. Aber wenn bis heute noch nicht mal geklärt ist, ob die Menschen tatsächlich damals auf dem Mond waren, dann glaube ich, können wir uns noch viele Jahrzehnte zurücklehnen und darauf warten, dass der 11. September gelöst wird. In diesem Sinne danke ich dir aber, dass du angerufen hast. Und eines Tages bereden wir das Thema nochmal ausführlicher.
Ja, bestimmt.
Ich möchte wetten, das war nicht das letzte Mal, dass darüber gesprochen wurde. Ich danke dir, mach's gut.
Okay, schöne Sendung noch.
Danke, tschüss. So, 0880, 5x5, lohnt sich immer noch anzurufen, denn bis 1 Uhr geht die Sendung, das sind jetzt noch ungefähr, naja, 19 Minuten, dann ziehen wir mal noch 4 Minuten ab, weil wir noch einen Song spielen, also eine Viertelstunde haben wir noch, könnt ihr also noch anrufen und durchkommen mit einem Thema eurer Wahl. Dennis, 35 aus Frankfurt, ist jetzt dran. Hallo Dennis.
Hallo.
Was gibt's?
Ja, ich wollte was zu dem Thema MPU sagen, diese medizinisch-psychologische Untersuchung.
Der Idiotentest, wie wir sagen.
Genau.
Okay, das, wenn du schon so anfängst, würde ich glauben, du musstest dorthin.
Ich bin mittendrin.
Du bist mittendrin?
Ich bin mittendrin.
Okay, also wir, ich sag ja, wir kennen das so, oh, der muss zum Idiotentest. Also hat er wahrscheinlich, ist er besoffen Auto gefahren oder hat eine rote Ampel übergenagelt. Was ist dir passiert?
Ja, ich habe einen gekifft und bin dann in Routinekontrolle reingeraten und musste dann Urin abgeben und da kam halt dann dabei raus, dass ich eingekifft hatte.
Ja.
Genau, also nicht bekifft am Steuer, sondern es ist ja anscheinend ein längerer Zeitraum im Körper.
Aber wieso musstest du denn, man muss doch bei einer normalen Routineuntersuchung keinen Urin abgeben?
Die Beamten, die das durchgeführt haben, die waren da schon ziemlich streng. Also ich glaube, die wollten irgendwas finden und haben auch dann letztendlich was gefunden.
Aber warst du vielleicht betrunken am Steuer? Bist du Schlangenlinien gefahren? Hast du zwölf Leuten
nicht
die Vorfahrt genommen? Also ich bin jetzt auch kein Polizeiexperte, aber bevor die Polizisten einen nötigen, oder nötigen klingt schon so sehr wertend, bevor die Polizisten dir eine Urinprobe abnehmen dürfen, müssen die doch erstmal einen Grund haben. Ich kann einfach sagen, so, Routineuntersuchung, kommen Sie mal mit auf die Wache und pinkeln Sie mal hier ins Röhrchen.
Genau so war es, aber...
Aha. Sei es drum, ist ja auch wurscht, welchen Grund auch immer sie hatten, du hast es auf jeden Fall getan, weil du ja dachtest, ich habe nichts getrunken, alles ist gut, wusstest aber nicht, dass man dir dieses THC, so heißt es doch, THC, ja, ne?
Was,
dass man das so lange nachweisen kann. Und verständlicherweise musst du jetzt zu dieser Untersuchung, wie heißt sie, medizinisch-psychologische Untersuchung.
Jawohl. Und ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht darüber, wo, in welchen Ländern das gibt. Und es ist tatsächlich so, dass diese medizinisch-psychologische Untersuchung nur in Deutschland ist. Und nun, ich bin ja jetzt natürlich da in dieser psychologischen Beratung. Ich muss ja dann mit dem Psychologen reden. Warum hast du gekifft? Wieso und weshalb? Und seit wann machst du das? Und warum machst du das überhaupt?
Wie oft muss man da hin zu so einem Psychologen?
Ja, das hängt eigentlich davon ab, wie die dich halt beurteilen. Wenn die sagen, ja, du bist halt, ich meine, du machst erstmal eine Beratung und dann musst du quasi zu so einem Endgegner, ja, dem du das dann nochmal alles genau ausführlich erklärst.
Hast du den gerade Endgegner genannt?
Ja, das ist mein Endgegner, glaube ich.
Wie in so einem Videogame.
Ja, so nehme ich das auch wahr irgendwie. Also. Ja. Es ist total irgendwie total bescheuert. Ich finde, das ist eine reine Geldmacherei. Ja, ich habe den Leuten jetzt nachgewiesen, dass ich quasi clean bin oder drogenfrei bin. Ja, dass ich da nicht abhängig bin, dass ich das mal gemacht habe, weil es ist circa wann ist das passiert? Also nach Silvester circa 3 Wochen. Und ich muss ja jetzt halt ständig Urinproben abgeben, um denen zu beweisen, dass ich nichts konsumiere. Und ich finde das halt irgendwie, es ist nur eine Geldmacherei, weil im Prinzip ist es nichts anderes, als dass du da hingehst und denen deine Probleme erzählst, wieso, weshalb du geraucht hast und warum du geraucht hast. Und es kostet mehr, als wie wenn ich einen neuen Führerschein hätte machen müssen.
Ist das so teuer?
Ja. Also bis jetzt habe ich schon 3.500 Euro bezahlt. Bis jetzt.
Das ist einem auch nicht so klar. Also ich dachte, dieser Idiotentest, da ist die größte Strafe eigentlich, dass man da hin muss. Aber dass das auch so viel Geld kostet, war mir auch nicht klar.
Ja, und vor allem, dass es das nur in Deutschland gibt, ja. Und es gibt in keiner anderen europäischen Stadt diese MPU-Untersuchung, ja, die man machen muss. Und dann frage ich mich, warum?
Naja, grundsätzlich ist es ja so verkehrt nicht, würde man erstmal denken. Weil da sind Leute, die sich im Straßenverkehr falsch benehmen. Du setzt ja damit auch die Leben anderer Menschen aufs Spiel. Und wenn die sich nicht an die Regeln halten, womöglich weil sie gesoffen haben oder Drogen genommen haben, dann müssen sie halt eine Strafe in Kauf nehmen. Und die bedeutet, jetzt gucken wir erstmal, ob du noch alle Latten am Zaun hast, ob du überhaupt in der Lage bist, die Verantwortung wahrzunehmen, ein Fahrzeug durch den Straßenverkehr zu lenken. Grundsätzlich finde ich das nicht abwegig, denn wenn man jemanden betrunken erwischt oder bekifft, finde ich, ist es ein guter Grund nachzufragen, wie ist der eigentlich drauf, dass der unter Einfluss von Drogen oder Alkohol sich ans Steuer setzt. Kann ich jetzt grundsätzlich nichts Verkehrtes dran finden. Jetzt ist es bei dir natürlich so ein Fall, dass du sagst, du warst nicht bekifft, sondern hattest am Tag vorher was gekifft und das war halt noch nachweisbar. Da fängt es natürlich schon an, wie immer, wenn es Regeln gibt, dass man sagt, ja, okay, also da war er nicht mehr bekifft, er war aber am Vorabend bekifft, aber jetzt gehen die davon aus, wer einmal kifft, kifft auch noch ein zweites Mal. Diesmal war es vielleicht ein Zufall. Ich verstehe deine Wut und bin auch ehrlich gesagt ehrlich entsetzt darüber, dass sich das schon 3.500 Euro gekostet hat. Weil das ist wieder sowas, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Dass das bei jedem, der zu dieser MPU muss, bei jedem so teuer ist.
Ja, das geht richtig ins Geld. Und ich meine, ich bin ja auch nicht dafür, dass man jetzt besoffen oder wirklich hackedicht bekifft da am Auto oder am Steuer sitzt. Man hat natürlich die Verantwortung, ja. Aber es würde doch ausreichen, denen eine Strafe, eine Ordnungswidrigkeit von mir auch aus bis zu 1.000 Euro geben, ja.
Ja, aber es gibt Leute, die für diesen 1.000 Euro Strafe einen Witz. Wenn du sagst, es kostet die 1.000 Euro, dann sagen die, ja, hier, Herr Schutzmann, da haben Sie 1.000 Euro, ich fahre weiter. Dann gilt ja, okay, es,
aber ich meine, das
weißt du, 1.000 Euro sind für dich viel Geld, für mich viel Geld, aber für viele Leute ist es ein Taschengeld. Und da ist es natürlich dann interessant zu gucken, wieso fährt jemand überhaupt so betrunken Auto oder missachtet ständig die Verkehrsregeln? Ist er vielleicht intellektuell nicht in der Lage, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten? Der Grundgedanke nochmal, der dahinter steckt, jemandens Psychologie zu untersuchen, die Psyche zu untersuchen, finde ich in manchen Fällen durchaus richtig, denn wann immer jemand einen Angehörigen verloren hat, weil ein anderer im Straßenverkehr angetrunken war oder einfach nicht Herr der Lage war, wann immer das passiert ist, ist man dankbar, wenn hin und wieder auch mal die Autofahrer untersucht werden auf ihre Fähigkeit überhaupt, das Fahrzeug zu lenken. Natürlich führt das, wie in deinem Fall, dazu, dass Leute in diese Mühle geraten, die da unter Umständen gar nicht reingehören. Das ist tatsächlich doof. Und dass es 3.500 Euro kostet, in deinem Fall finde ich auch sehr schmerzhaft.
Ja, also ich meine, es gibt ja noch dieses Punkteregister in Flensburg. Das könnte man sich zu, keine Ahnung, einfach sich dazu holen, um zu sehen, ob der überhaupt schon vorher mit Punkten, ob er genug Punkte hat. Aber bei mir waren keinerlei Punkte in Flensburg eingetragen. Ich bin im Straßenverkehr nie aufgefallen. Und dann gleich so eine derbe Klatsche zu kriegen, finde ich schon hart. Und warum es mich interessiert halt, warum das nur in Deutschland der Fall ist. Es gibt sonst nirgendwo MPU. Ich meine, und in anderen Ländern wird doch auch geraucht, wird auch getrunken.
Ja, warum das so ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber es ist doch oft so im Leben, dass es in einem Land irgendwelche Vorschriften gibt, die es in einem anderen nicht gibt. Also welchen Grund das hat?
Ich bin immer noch der Meinung, dass es wirklich nur eine reine Geldmacherei ist. Ansonsten hat es wenig Sinn. Ich meine, jemand, der klar bekifft Auto gefahren ist, erwischt worden ist, der überlegt sich das zweite Mal doppelt, ob er nochmal bekifft Auto fährt. Aber kontrollieren, wer will das denn kontrollieren? Ich meine, ich kann denen sonst irgendwas vorspielen. Ja? Jeder Mensch ist ein Schauspieler und kann in gewissen Situationen schon eine gewisse Schauspielerattraktion an den Tag legen und denen sonst irgendwas erzählen. Und wenn er rausgeht und sagt, ach, wisst ihr was, ihr könnt mich mal...
Das stimmt, aber nicht jeder ist ein guter Schauspieler und gute Psychologen sind natürlich auch in der Lage zu durchschauen, ob jemand jetzt schauspielert oder ob er die Wahrheit sagt. Aber es ist auf jeden Fall ein, ich gebe dir ja recht, ein etwas schwammiger Bereich, der einen, wenn man so wie du mittendrin steckt, auf keinen Fall glücklich und zufrieden macht. Und möglicherweise wird auch da Schindluder betrieben, aber das ist ja wie immer, wenn Regeln da sind. So, wenn jetzt Politessen Knöllchen verteilen, da sagen auch viele, das ist Geldmacherei. Dann sagen aber andere nein. Aber wenn da ständig Leute vor irgendwelchen Feuerwehrzufahrten parken, dann ist es nur richtig, dass die abgeschleppt werden oder Strafzettel kriegen. Andere sagen, ey, nur weil mein Auto nicht exakt 5 Meter von der Ecke der Kreuzung wegsteht, sondern nur 4,5, kriege ich ein Knöllchen. Geldmacherei. Das ist echt schwierig.
Ja, es ist echt schwierig. Vor allem die Bürokratie in Deutschland ist sehr hartnäckig, was ich einerseits gut finde, aber andererseits ist das auch wirklich nervtötend.
Wann hast du das denn jetzt hinter dir? Wann kannst du denn wieder ganz normal Auto fahren und hast diesen ganzen Quatsch mit dem Idiotentest hinter dir?
Das weiß ich eigentlich gar nicht. Also ich muss eine Beratung in Anspruch nehmen. Ja, durch diese Beratung spreche ich halt schon mal vorab mit Psychologen. Und diese Psychologen, prüfen mich dann wahrscheinlich auf Herz, auf Niere, ob ich, wie ich dann mit diesem Endgegner da mich auseinandersetzen soll. Ja, keine Ahnung. Ich muss halt auf gewisse Fragen, die gewissen Antworten haben. Und das ist ja das, was mich stutzig macht. Also ich muss Sachen sagen, die nicht so stimmen eigentlich. Ja, ich habe dem eigentlich die Wahrheit gesagt. Aber der Berater, der Psychologe, bei dem ich bin in der Beratung, der sagt halt im Vorfeld zu mir, wenn du das dem Psychologen, also dem Endgegner quasi, so erzählst, wirst du durchfallen. Also dann habe ich zu dem gesagt, ja, dann muss ich ja lügen. Dann hat er mit den Schultern gezuckt und meinte, ja, dann musst du wohl lügen. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Ich meine, ich kann mir doch nicht irgendwas erfinden, nur um den da das Recht zu machen, wie ich hätte sein sollen, seiner Meinung nach. Das geht doch nicht. Das ist etwas, was mich total irritiert, die ganze Sache. Jetzt muss ich quasi lügen, um dem anderen Psychologen das so glaubhaft rüberzubringen. Ich meine, das ist doch ein Widerspruch in sich. Das hat ja nichts mit Psychologie zu tun.
Nee, so wie du das schilderst, nicht. Dennis, ich wünsche dir aber trotzdem viel Glück, dass du aus dieser Mühle rauskommst und wieder ein normales Leben führen kannst. Danke, dass du uns mal Einblick gewähren ließest in die Welt des Idiotentests.
Alles klar, danke schön.
Tschüss.
Schönen Sendung noch. Ciao.
Danke, ciao. Ja, die ist sehr kurz, deswegen habe ich auch mit Mischa aus Sindelfingen nur kurz Zeit. Aber ich wollte wenigstens noch mal Hallo sagen. Guten Tag.
Ja, hallo.
Worüber hättest du denn gerne ausführlich gesprochen? Jetzt haben wir leider nur noch sehr wenig Zeit.
Das macht nichts. Ein ganz simples Thema. Ich frage mich tagtäglich, warum manche Menschen nicht guten Tag sagen können.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Diese Frage beschäftigt mich auch schon länger. Also auch du triffst manchmal Leute, die du grüßt und die antworten nicht.
Ja, tagtäglich. Also ich sage bis zu 600 Leuten am Tag Hallo. Und also seit 2 Jahren. Und ich frage mich, also bei ganz vielen kommt nicht mal mehr Nicken oder Lächeln. Also die laufen an dir vorbei, als hätten sie dich nicht gehört. Und du weißt ganz genau, die haben dich gehört.
Also du meinst aber jetzt nicht Fremde, die du einfach auf der Straße ansprichst?
Nee, ich arbeite im Flugzeug als Flugbegleiter und komme ja zu uns an Bord. Und ich bediene die ja danach auch. Also ich sehe die ja nochmal.
Weißt du, was in dem Fall wahrscheinlich der Grund ist? Das sind dann einfach arrogante Arschlöcher, die das Gefühl haben, ich habe hier Geld bezahlt. Das ist Personal. Ja.
Das aber ich,
die gehören mir, solange wir jetzt hier nach Mallorca fliegen. Ich glaube, das sind einfach schlecht erzogene, arrogante Arschlöcher. Das sind auch so Leute, die lokal die Bedienung schlecht behandeln, weil sie denken, das ist hier ein Personal, das für mich arbeitet. Das wird wahrscheinlich der Grund sein.
Aber wie wirst du so? Ich meine...
Schlecht erzogen, schlechter Charakter.
Weißt du?
Ich bin sehr sicher. Mischa, und nimm es einfach so hin und ignoriere diese Arschgeigen. Ich verstehe aber deine Wut darüber. Mir ist es auch nicht klar, wie man so sein kann, aber es gibt eben auch Arschgeigen auf der Welt. Und mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich und wünsche dir noch eine gute Nacht.
Danke, dir auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war's mit der Late Line. Schlaft gut.
Die Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 Unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.